Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say, acknowledge me!
Reds 890, der Oberkracher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, Folge 890. Mein Name ist Dennis und was mir gerade in die Nase steigt, ist der Duft von Stinktier. Woher und warum der da ist? Und es hat glücklicherweise gar nichts mit meinem, wie immer, seit 890 Folgen willkommenen Co-Host zu tun. Das ist nämlich der Nico. Hallo, Nico.
Oh. Geräusch war schon mal gut, aber oh fuck, ich weiß genau was. Alter Schwede. Das nenne ich mal ehrliche Fehlaromen, ne, die uns hier in die Nase steigen. Holy shit. Heute ganz besonderes Getränk. Eiskalt. Corona Zero. Corona 0,0. Steht hier neben mir. Ich hatte nämlich gestern ein kleines Date mit Reinhold, meinem Nachbarn, und habe da viele.
Reinhold alles?
Ganz genau der.
Den goldenen Reinhold, mit dem hast du dich getroffen?
Zwar nur kurz, das war eine Übergabe, denn der hatte ganz, ganz viele neue alkoholfreie Biere für mich, die du, Dennis, am gleichen Tag gestern bei ihm vorbeigebracht hast. Das heißt, wir sind erstmal ausgerüstet für die nächsten Wochen. Vielen Dank nochmal. Und das erste Bier heute ist dieses Corona 0,0.
Und im Nachgang, denn heute wird auch, wir werden natürlich viel über den SummerSlam sprechen, wir werden natürlich aber auch über AW Dynamite Arena Mexico sprechen. Und just in diesem Moment, als ich das Bier auch schon eingeschenkt hatte, fiel mir ein so, also wann besser ein mexikanisches Bier in Anführungszeichen als heute. Und was wir gerade leider schon in der Nase haben, ist der Geruch, den ein Bier entwickelt, wenn es zum Beispiel nicht in einer Braunglasflasche hat. Ne? Denn Bier kann auch, wie Nico gerade sagt, Bier kann ganz unterschiedliche Aromen annehmen. Bier mag es am liebsten ohne Licht, ne? Also deswegen Bier auch gerne irgendwie im Keller lagern, kühl und dunkel. Da mag es am liebsten, wo mag Bier es gar nicht? Im Sommer vorm Getränkemarkt oder sowas, ne? In der prallen Sonne oder. Und deswegen würde man normalerweise immer sagen, pass auf, wir packen Bier oder generell Getränke vielleicht, Bier ist schon sehr empfindlich, packen wir in Braunglasflaschen. So eine Braunglasflasche hält 98% des Lichtes ab. So eine Grünglasflasche oder so eine Klarglas, eine beschichtete Klarglasflasche, halten so 70% ab. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, auch wenn ich einen schönen Schnappes trinke, ob der 70 oder 98% hat, also bei dem 70%-Ding geht es mir am nächsten Morgen auch nicht viel besser als bei dem 98%-Ding. An sich richtig, bei Licht macht es aber einen großen Unterschied und ihr riecht es immer sofort. Falls ihr jetzt zu Hause Grünglastrinker seid oder mal ab und zu oder sowas, ne, wenn ihr es aufmacht und dieses, man sagt immer als Biersommelier, als was, das ist Stinktier. Ne? Also es riecht wie Stinktier, das ist hat so ein bisschen, wenn man Becks aufmacht, das riecht auch so ein bisschen wie Gras. Ne? Also so in diese Mischung geht es rein. Also so grasig, stinktiermäßig, das verfliegt mutmaßlich. So, ich sag den Leuten immer, boah, nach einer Minute ist es verflogen. Also wenn ihr so ein Bier trinkt, schenkt ein, geht erst mal schön auf Toilette und dann gucken wir mal. Also wir werden jetzt hier den Test am lebenden Objekt machen, Nico.
Ja. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, viele Leute kennen und schätzen diesen Geruch. Das gehört für die dazu zu dem Bier. Ne? Also das ist krass. Ich finde übrigens bei einem Jefe als Beispiel, finde ich es gar nicht so heftig wie bei einem Becks. Kann ich ja nicht sagen, woran das liegt.
Die Menge des Hopfens. Also umso mehr Hopfen du drin hast, umso besser konserviert sich das Bier einfach.
Das wird sein.
Und ich weiß nicht, ob in diesem Corona tatsächlich Hopfen drin ist.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt ein normales Corona mal getrunken habe. Ganz ehrlich, ich habe das schon mal getrunken. Das muss aber Jahre her sein. Und ich habe es für schlecht befunden. Was ich sagen kann, habe einen Schluck genommen gerade schon von diesem Getränk. Das schmeckt durchaus in Ordnung. Ne? Hier wieder 0,0% Alkohol. Das kann man trinken. Ist wirklich schön kalt bei so heißen Temperaturen. Ey, warum nicht?
Wir kommen auf jeden Fall gleich noch drauf. Ich habe mich noch nicht getraut, einen Schluck zu nehmen. Also ich will es wirklich noch ein bisschen sich verflüchtigen lassen. Der Schaum ist jetzt auch nicht brutal, aber wie gesagt, ich habe es mit Reinhold letztens schon beim Taco All You Can Eat. Ich weiß gar nicht mehr, Samburrito oder sowas heißt das hier in Eimsbüttel. Wenn ihr in Hamburg seid, kann man durchaus mal machen. Und da gab es leider auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob die uns gefragt hat, aber ich wollte es eigentlich vermeiden, weil ich es eigentlich hier trinken wollte, aber auf jeden Fall hatten wir auf einmal Corona Zero und ich habe gesagt, naja komm, was soll passieren? Es war überraschend nicht so scheiße, wie ich dachte, aber gucken wir mal und vor allen Dingen gucken wir auch mal, Nico, ob dieses Fazit auch auf den SummerSlam zu treffen wird, denn am vergangenen Wochenende war es ja soweit. Die WWE hat den SummerSlam veranstaltet und jetzt ist natürlich die große Frage, Nico, denn auch hier in Hamburg war ja große SummerSlam-Party dem Hackel und mit viel mehr. A, warst du da und B, wie hat es dir denn gefallen?
Also als ich morgens extrem verkatert wach wurde, habe ich kurz überlegt, scheiße, war ich noch, war ich da vor Ort bei diesem Public Viewing?
Ja.
Ich glaube nicht. Ihr müsst wissen, und wir haben es, glaube ich, letzte Woche gesagt, wir hatten ein Bierdate an einem Samstag. Wir waren in Kaltenkirchen bei unseren Freunden von Bier im Garten. Das ist einmal im Jahr, erstes Augustwochenende. Und da gibt es allerlei leckere Biere, Hobbybraubiere mit ordentlich Umdrehungen. Und ich kann durchaus behaupten, dass du, Dennis, Reinhold, aber auch ich schon etwas angetrunken waren, als wir die Rückfahrt angetreten sind. Die liebe Nicole hat uns abgeholt und dann haben wir einen Fehler begangen, wie ich fand. Wir sind hier noch in Burgfelde was heißt
Fehler?
Ins Habibi gegangen. Also das war überflüssig, ne? Und ja, lieber Dennis, kurzzeitig dachte ich, ich könnte mich an alles erinnern. Was mir allerdings fehlt, ist der Weg vom Habibi nach Hause.
Oh.
Und ich hätte mich wohl, sagte Julia, die mir ständig schrieb und ich nicht geantwortet habe, kam hier rein, hat irgendwas gehört und dann saß ich hier bei mir im Zimmer. Ich saß auf der Couch, hab wohl meine Schuhe, konnte ich nicht ausziehen, hab wohl geschlafen. Hab nur so, also jetzt ist nach Hause gekommen, Habibi, hab ich gesagt.
Nein!
Habibi. Er will sich nicht da hinlegen. Nee, hab ich gesagt. Und dann habe ich es aber doch irgendwann geschafft. Ich bin im Dunkeln, bin ich dann hier hergetorkelt und habe mich ins Wohnzimmer gelegt. Mir ging es erstaunlich gut am nächsten Tag. Oh, das ist eine lange Geschichte jetzt. Erstaunlich gut. Ich war aber sowas von müde, dass ich, wir haben den SummerSlam dann am Montagmittag geschaut, dass ich wirklich
Sonntagmittag, ja.
Sonntag, Entschuldigung. Nahezu bei jedem Match, und das ist mir noch nie passiert in meiner Laufbahn, immer mal wieder eingenickt bin. Und das soll was heißen.
Wer jetzt sagt zu Hause, gib mir mal einen Zeitrahmen. Na, ich kann euch einen Zeitrahmen geben. Ich bin um 12.10 Uhr auf den Samstagmittag hier zugestiegen. Reinhold und Nico, die waren schon in der S-Bahn. Die Anreise ist so eine Stunde nördlich von Hamburg, ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin zugestiegen, was wir nicht wussten oder nicht auf dem Schirm hatten. Es war CSD in Hamburg und aber auch der HSV hat irgendwie seine Saisoneröffnung gefeiert. Mm-hmm. Das heißt, ganz Hamburg war irgendwie auf den Beinen. Die wollten aber alle woanders hin als wir. Das hat zwischendurch ein bisschen Dingens gemacht, ein bisschen schwierig gemacht. Und dann im Nachgang denkt man ja immer, woran hat es gelegen? Ne? Also an welcher Stelle sind wir falsch abgebogen? Als ich dann auch am nächsten, oder am Montag, Montagmorgen unser Arbeitsmeeting, als ich dann von meiner Kollegin hörte, und Dennis rief mich ja auch noch an. Ich so, oh fuck, stimmt, wir haben ja noch unsere liebe Kollegin Lena angerufen. Und während sie das gerade erzählt, gucke ich schnell in meinem Handy. Es war halt irgendwie 18.36 Uhr. Ich denke so, fuck, okay, 18.36 waren wir wohl schon ordentlich dabei. Ich habe nur noch so teilweise Erinnerungen an dieses Telefonat. Und Reinhold, ich habe wieder komplett aus dem Leben gefühlt. Aber wenn ich mit komplett, dann meine ich wirklich komplett eine Stufe vor Krankenwagen.
Ja,
und ne? Ja, tatsächlich. Und meine ich so, ey Reinhold, wir waren doch eigentlich früh dran. Wir sind um 9:30 oder sowas sind wir bei dieser Veranstaltung weg. Also um 9:30, also 9:30, jetzt sagt der eine oder andere, 9:30 auf den Samstag, da gehe ich noch gar nicht raus. Da waren wir wirklich schon, dann sind wir in Samibi, die Kneipe, die direkt bei Nico und bei Reinhold um die Ecke ist, in die Barkeeperin, in die Reinhold sich letztens verliebt hat. Dann hat er aber festgestellt, oh, die arbeitet ja gar nicht mehr da. Warum arbeitet sie nicht mehr da? Na, die ist jetzt schwanger. Der Vaterschaftstest ist noch offen, aber dann macht Reinhold ja auch keine halben Sachen, sondern sagt so, ey, pass auf. Er hat es allen Leuten erzählt, dass ich mich in die Barkeeperin im Habibi verliebt habe. Ja, dann verliebe ich mich einfach neu in die Neue.
die Neue, ja.
Und wir haben noch mit dem Inhaber Tischfußball, wir haben noch gekickert.
Genau.
Und ich weiß noch, wir haben gespielt gegen Mahmoud und gegen Stefan.
Ein gewisser Stefan, in der Tat.
Und Stefan war, ich glaube, der geht zum Lachen in den Keller. Also ich habe immer probiert, ein paar Witze zu machen, auch über ihn und so. Kam nicht an. Wir haben doch relativ auch gelacht. Aber die beiden, die waren zum Gewinnen da. Und da muss man sagen, dafür, dass wir kurzer, wir haben uns nur noch am Kicker festgehalten, sonst wären wir umgefallen. Dafür haben wir, glaube ich, wir haben zwei Runden gespielt. Ich glaube, wir haben einmal 10-7 und einmal 10-9 verloren. Also wir haben uns richtig gut geschlagen.
Ja, ja. Also ich muss sagen, es war nicht total desaströs, aber es waren Momente bei, wo ich einfach den Ball auch nicht richtig erkannt habe. Und ich hatte das vorher schon im Gefühl und wollte eigentlich sagen, ey, komm, lass mal lieber nicht spielen. Aber du meintest, komm, wir machen das jetzt. Er hätte mich natürlich gefreut, wenn wir die beiden abgezogen hätten. Aber es war jetzt auch nicht so peinlich, fand ich. Also wir haben uns ganz gut geschlagen.
Nein. Also überraschend gut. Rückblickend hätten die uns jetzt irgendwie 10-1 rausgehauen und das eine wäre ein Eigentor gewesen. Da hätte ich gesagt, so okay. Und man muss an der Stelle natürlich mal sagen, Stefan war nicht unser Stefan. Denn, Nico, wir waren jetzt das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit im Habibi. Das zweite Mal habe ich Stefan Ottenpohl angerufen, ist wieder nicht drangegangen.
Ach, du hast ihn da auch angerufen?
Ich habe ihn auch angerufen. Das war ja noch früh. Es war ja noch früh.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Warte, ich guck mal nach. Also deswegen, beim ersten Mal, als Reinhold und ich da waren, da war es jetzt schon ein bisschen später und blablabla.
Das war ein Freitag, das weiß ich noch. Aber
das war ein Freitag?
Diesmal war es ja ein Samstag. Und wie ihr wisst, unser Stefan Ottenpohl ist ein Freitagstrinker. Das heißt, Samstag geht der nicht ans Telefon.
Pass auf, ich habe ihn angerufen. Nein, das kann nicht sein. Warte mal, wann ich ihn angerufen habe.
11?
Um 21:45.
Um 21:45 schon?
Samstag um 21:45 waren wir schon, ich glaube, wir hatten zu der Zeit auch
oder
schon
auf gekickert. Oder auf dem Weg dahin.
Nein. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ihn aus dem Habibi angerufen zu haben.
Das gibt's Viertel ja nicht.
Nach 10. Und das ist wieder der Punkt, wo ich sage, ich weiß tatsächlich nicht, an welcher Stelle, weil ihr müsst euch vorstellen, so ein Hobbybrau-Festival, also ich habe auch zu Rainer gesagt, ich habe nicht ein einziges in ein normales Glas getrunken. Ja, normales Glas wäre jetzt bei uns 0,2. Also ich habe nicht ein einziges 0,2er Glas getrunken, sondern ganz viele 0,1, vielleicht mal 0,125, aber das war es auch. Ich weiß tatsächlich nicht, an welcher Stelle das so eskaliert ist. Und Reinhold sagte mir auch gestern dann, sagte, ja, Nico und Julia haben auch gerade die Biere abgeholt. Julia fragt noch mal, ob ich denn auch so super voll gewesen wäre. Und da wusste ich schon, das Wörtchen auch, wusste ich schon so, okay, Nico war wohl ein bisschen angeschlagen.
Ich war tatsächlich angeschlagen. Also ich kann mir das nicht erklären. Und ich weiß auch nicht, was man so lange im Habibi machen kann. Also ich kann es euch nicht sagen. Man versackt auch da und Mahmoud gibt noch ein Bier aus und so ein Quatsch. Ne? Ich habe mal hier in meine Geldbörse geguckt, da war alles in Ordnung. Und bei Kartenzahlung hatte ich auch, glaube ich, nur, ganz ehrlich, vielleicht 16 Euro da ausgegeben. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Also
und rein, das ist ja das Beste. Wir waren ja da mit unserer Freundin Nicole, die Fahrerin ist, die kein Alkohol trinkt.
Ja,
die hat eine Cola gewollt. Und wir gingen so rein und so, was wollt ihr trinken? Und Nico und ich gucken uns an, ein Bier und eine Cola. Und Reinhold geht zur Theke, 4 Bier und eine Cola. Und ich schon so, wir sind ja nur zu viert. Also, und dann verteilt Reinhold die Getränke. Und dann war lustigerweise für Reinhold waren 2 Bier übrig. Und Reinhold so komplett verwirrt. Ich sag so, du hast 4 Bier bestellt für 3 Leute. Und da hat Reinhold aber 2 Biere dann noch getrunken.
Hat 2 getrunken, hat sich noch fast da langgelegt da, ne? Aber ist passiert, ne? Also, das ist natürlich, sind es auch so Stefan Ottenpohl-Vibes, ne? Ihm passieren solche Dinge dann dort auch immer. Aber um den Bogen zu schließen, und ich hab's gerade schon gesagt, der SummerSlam, ich habe mich drauf gefreut, aber es war für mich recht anstrengend. Und gerade Night One kam mir relativ kurz vor, weil ich, wie gesagt, immer mal weggenickt bin. Ich habe immer die
das Match. Das sind aber die besten Matches. Wenn du Match anfangen, End findest du, dass man wach und dann nickt man mal so kurz weg.
Ja, ja. Ich habe die Enden immer mitbekommen. Ne? Das ist nicht so, dass ich irgendwie ganze Matches verpasst habe. Aber gut, wie hast du es empfunden? Warst du auch so verkatert und hast du alles geschaut
am Ich Sonntag? War müde, glaube ich, primär. Ich war sehr, sehr müde am nächsten Tag, obwohl die Nacht ja eigentlich lang genug war. Und wir gucken einfach mal in den Schammerschlemm rein, was da genau passiert ist. Denn Night One ging los. Also wir haben in den letzten Wochen schon darüber berichtet, ne? Es gab ein paar Zuschauer-Schwierigkeiten. Ne? Wrestling-Infos schreibt hier 36.000. Das ist großzügig aufgerundet auf jeden Fall. Aber wenn man es nicht besser wusste, ne, wenn man jetzt einfach hier so ein Casual WWE-Fan ist und einfach da einschaltet, das sah schon gut aus. Ne? Es gab dann auch auf Instagram und so weiter, hat man dann gesehen, okay, klar, ein Drittel des Stadions war einfach komplett voll und abgedeckt und so weiter. Aber so wie sie es gemacht haben, so wie die Leute saßen, wie sie das Ganze auch gefilmt haben, sah es jetzt nicht aus wie, oh, ist das aber peinlich, sondern großes Stadion. Und auch da muss man sagen, selbst wenn es letztendlich 34.000 waren, 34.000 im Sommer, während alle irgendwo im Urlaub sind oder im Habibi, 34.000 Leute in so ein Wrestling-Stadion zu kriegen, zu teilweise auch stattlichen Preisen, das war auf jeden Fall, ist deutlich unter den Zahlen von New York, New Jersey letztes Jahr gewesen, aber 34.000, also wenn zum 20-jährigen Wrestling-Jubiläum 33.000 kommen, würde ich trotzdem sagen, okay, das ist ein Erfolg.
Würde ich auch, glaube ich, sagen. Würde mich freuen, ja.
Erstes Match der Maincard, weil eine Pre-Show in dem Sinne mit Matches gab's ja nicht. Das war das Women's Title Match. Liv Morgan gegen Io Sky. Wir haben schon viele Wochen drüber gesprochen. Nico, Io Sky, die das Queen of the Ring Turnier gewonnen hat, sich damit diese Herausforderung erarbeitet hat. Und am Ende, da konnte sie aber mit Liv Morgan nicht mithalten. Und das Ende war für mich so, es war irgendwie 3 Finisher in Folge mit einem drum und dran. Ich denke so, okay, also da wird jetzt Io Sky nicht mehr auskicken. Und von vielen Leuten wurde das auch als, nicht nur oft Match des Tages, sondern oft, viele Leute haben auch gesagt, das war das Match des Wochenendes. Also das kam richtig gut an.
Es war noch ein guter Opener, fand ich, ne? Also, ich glaube, da war ich irgendwie noch hellwach. Das ist, glaube ich, tatsächlich das einzige Match, was ich wirklich in Gänze geguckt habe. Und es hat Spaß gemacht, ne? Also hatte auch eine ordentliche Zeit. Ich bin ja immer so ein Freund davon, dass ein Opener kann auch gerne mal 15 Minuten. Hier waren es irgendwie 13 oder was, ne? Aber das war durchaus fein. Liv Morgan konnte sich hier durchsetzen.
Ich guck mal bei unseren Freunden von Cage Match. Da hat's eine 7,45 von 10 möglichen Punkten gekriegt. Das ist auf jeden Fall die höchste Wertung des ersten Tages und ist die dritthöchste Wertung des WWE-Wochenendes. Also guck schon mal. Durchaus solide Titelverteidigung. Unsere gute Freundin Liv, unter anderem Nico. Ich habe mittlerweile auch reingeguckt bei Unreal. Mhm. Ich habe die ersten 3 von 5 Folgen geschaut. Und da wird sie auch gefeatured. Da wird auch ein bisschen was hier von ihr gezeigt und so weiter. Sie hat so einen kleinen, ja, sowas wie ein Streichelzoo. Aber nur für sich, also nur sie streichelt, ne? Also sie hat irgendwie so ein Esel und Hühner und sowas alles. Also die aktuelle Staffel ist ja die dritte Staffel von WWE Unreal, ne? Die Serie, wo es so ein bisschen hinter die Kulissen geht und bababab. Die ersten 2 Folgen geht's primär um das Retirement von John Cena. Und dann, hast du schon was gesehen von dieser Staffel?
Noch nicht. Wir waren kurz davor, haben es dann trotzdem nicht geschafft, aber das wird dieses Wochenende passieren.
Ja. Deswegen, lassen wir vielleicht nächste Woche einmal drüber sprechen, ja, aber die ersten 2 Folgen geht's um John Cena. Wie kam das alles dazu? Wie wurden seine Gegner ausgewählt? Langfristig, kurzfristig und so weiter und so weiter. Wie fand er selbst auch sein Retirement und so weiter und so weiter? Also jetzt habt ihr nochmal die Chance, WWE Unreal, ne, auf Netflix selbstverständlich, euch anzugucken. Und dann gibt's nächste Woche eine kleine Review dazu. 2. Match, Nico, am Samstag. Solo Sikoa, LA Knight und Royce Keys hatten es zu tun mit Jacob Fatu und den Usos. Und nachdem das Opening-Match ja schon stattliche, muss man sagen, 14 Minuten gekriegt hat, wenn nachher noch hören, wie die Matchzeit bei Knight 2 tatsächlich waren, hat das hier auch 11 Minuten knapp gekriegt. Der Mann, der am meisten over war, das war unser Freund LA Knight.
L.A. Knight, yeah. Aus Solo Sikoa hat es versucht, ne? Er ist auch ein kleiner Witzbold geworden, muss ich sagen, ne? Nachdem er das Bad Guy Gimmick hier abgelegt hat, ne? Hat er sogar hier nochmal einmal die Crew dazu gebracht, das Entrance-Theme von Jey Uso zu spielen, ne? Da wollte er ein bisschen
jeden. Da musste ich auch lachen, ja.
Das war schon ganz nice, ne? Auch hier gab's 1-2 witzige Momente, aber das war jetzt auch kein Kracher, ne? Das war einfach ein Raw oder ein Smackdown-Match, man hat hier natürlich ein paar Leute auf der Karte gehabt, hat mir aber jetzt nicht die Socken ausgezogen.
Nee, also auch da gab es ja unterschiedliche Tipps durchaus. Ne? Wir können mal gucken, hier Liv Morgan. Auch da tatsächlich nur knapp 55%, die auf Liv Morgan getippt haben. 45%, die auf Io Sky getippt haben. Das finde ich schon durchaus krass. 30%, Nico, haben nur auf Team LA Knight getippt. 70% haben auf die Bloodline getippt.
Habe ich auch gemacht. Ich habe auch auf die Bloodline getippt, weil ich dachte, was soll man denn jetzt hier unseren Freund, den samoanischen Werwolf jetzt hier so lächerlich verlieren lassen? Das war so mein Gedanke dahinter. Von daher, da war ich auch überrascht. Wie hast du denn getippt?
Hattest ich
du
hier habe bisher, den ersten Tag habe ich alles richtig getippt. Ich mag mich jetzt schon mal aus dem Fenster. Den ersten Tag bin ich wie ein heißes Messer durch, ja, schon die ranzige Butter gegangen, muss man sagen. Ne? Also den ersten Tag alles abgeräumt, Spoiler. Denn auch das Match Nummer 3, das war ja in den letzten Wochen und Monaten, haben wir auch gesagt, so, ey, was macht das genau da? Ne? Mhm. Wir haben Gunther, der gegen den SmackDown General Manager, gegen Nick Aldis antreten. Jetzt wird der eine oder andere, der Jüngere vielleicht auch sagen, ja, Nick Aldis, den kenne ich nur als SmackDown General Manager. Ich bin mir relativ sicher, ich habe schon mal ein Match live von ihm gesehen. Und zwar bei All Out damals. Hat es, glaube ich, wo unser guter Freund Bettwäschen Sven, der Kuddi, und ich in Chicago waren. Da hat er, glaube ich, um den NWA-Titel gegen Cody Rhodes gekämpft.
Ja, das kann sein.
Das will ich gleich mal verifizieren. Aber hier, der Mann sah gut aus. Und wir haben ja die letzten Monate schon gesagt, rausgearbeitet, das ist einer der Jüngeren in der WWE. Der ist jünger als ein Roman Reigns. Der ist jünger als ein Cody Rhodes. Jünger natürlich als ein CM Punk. Wir sind jünger als CM Punk. Und das war ein ansehnliches Match. Auch das über 11 Minuten.
Ja, zeitlich da in Ordnung. Ich hätte Nick Aldis hier noch ein bisschen mehr Spotlight gegeben. Ja, also ich hätte ihn so ein bisschen mehr noch overgebracht. Ich fand, seine Aktionen waren solide, aber ist auch nicht bahnbrechend. Gunther hat das Ding natürlich für sich entschieden am Ende. Ne? Per Sleeperhold hat sich Nick Aldis hier verabschiedet. Seine Frau Mickie James übrigens auch ringside. Ne? Wer kennt sie nicht? Sein Sohn war, glaube ich, auch da. Die kamen danach dann auch noch in den Ring und haben Nick Aldis hochgeholfen und haben sich zu dritt dann noch ein bisschen feiern lassen. Das war auch ein durchaus okayes Match. Dazu muss ich allerdings sagen, in der Postshow, die ich aber auch nur teilweise im Nachgang gesehen habe, gab es ja noch ein Segment zwischen Nick Aldis und Triple H. Ne? Nick wollte seine Kündigung hier einreichen. Ne? Er hat hier versagt, ne? General GM-Position war weg und Triple H hat gesagt, pass mal auf, nee, ich will dich hier haben, hat es zerrissen und er ist jetzt wieder eingestellt. Mhm. Ich finde, so ein Segment kann man auch ruhig mal während des SummerSlams bringen. Mir hat hier einfach auch mal wieder, wie auch bei den letzten WrestleManias, einfach mal so kleine Backstage-Segmente gefehlt. Ich weiß, man hebt sich sowas auf für Postshow, was auch immer, aber ich finde, das fehlt irgendwie bei den letzten Plays und bei diesen großen Dingern so ein bisschen dieses von früher, weißt du? Das hätte man ja auch irgendwie nach einem dritten, vierten Match dann nochmal bringen können, hier ein ne, kleines Backstage-Segment, was auch immer. Das finde ich mal ein bisschen schade.
Wir haben oft schon bei WrestleMania auch drüber gesprochen, ne, dass wir gesagt haben, wo sind diese Segmente hin, wo auch dann Sachen aufgebaut werden, ne, für, sei es für einen zukünftigen Raw-Folge oder sei es für einen zukünftigen Pay-Per-View oder. Und das hätte man hier durchaus tatsächlich auch machen können. Aber
oder die Video-Packages zu den, es gab Video-Packages zu den Main-Events und zu dem fucking Danhausen-Match. Alle anderen haben einfach kein Video-Package bekommen. Und da war bei mir auch schon wieder, da wurde ich dann noch müder, glaube ich, an einem Sonntag.
Da kam der die Möglichkeit. Ich probiere mal noch rauszufinden, also hier Cody Sean gegen Sean Spears. Also irgendwann gab es dieses Match. Ich probiere das mal parallel rauszufinden. Aber ja, Nick Aldis, du hast schon richtig gesagt, hat dann mit Triple H ausgemacht, pass auf, ich bin wieder General Manager. Und da kommen wir sicherlich gleich bei Night 2 noch zurück. Aber gutes Match, gut abgeliefert. Was mich ein bisschen verstört hat, wer war, ach nee, das kam über Nacht 2, ne? Ich würde jetzt mal der Rootbeer-Hund, der kam erst bei Night 2.
Der hat mich so abgefuckt. Ja. Hat alles versaut.
Dann, apropos versaut, war es Zeit für Fatal Influence. Die hatten es zu tun mit den beiden Bellas und mit Paige. Und es gab außerhalb des Rings eine Aktion. Das war so bei unserem Freund AVD, den ihr auch lange Zeit hier im Reds Intro gehört habt. So ein Rolling Thunder nannte sich das immer. Ne? So eine Rolle gegen den Gegner. Und dann triffst du den so mit dem Arsch, mit dem Rücken. Und dann smackt es ordentlich rein. Genau. Und das wurde auch hier probiert gegen Brie Bella, die außerhalb des Rings an der Stahltreppe lehnte. Und das hat anscheinend richtig wehgetan. Schlüsselbein ist, glaube ich. Ne? Also ja, wo ich das gesehen habe, denkst du, boah, Schlüsselbein ist auf jeden Fall durch. Und so war es auch. Das heißt, die arme Brie Bella von den 7 Minuten 30, die dieses Match hatte, plus Aftershow, da kommen wir gleich noch zu. Also 6 Minuten 30 ging es ihr, glaube ich, nicht so gut.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Bellas und auch Paige, die sind jetzt auch sind jetzt auch nicht so krass fit mehr und haben vielleicht auch Ringrost, wie diese NXT-Girls, die jetzt hier im Main-Roster umhertollen. Ich habe bei NXT, wenn die erst gegen Lola Weiss gesprungen, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber da sieht man halt einfach, okay, die sind halt verletzungsanfälliger. Ja, und man kann auch nicht so geil gegen die catchen. Ne? Ich finde, die lassen ihre Gegnerinnen auch wirklich nicht gut aussehen. Das hat alles, das wirkt alles so, da kommen wir auch zu dem Ladder-Match auch nochmal dazu, von Night 2, das war nämlich auch desaströs. Das wirkte alles so gestelzt und ich weiß es nicht, ich habe nichts gefühlt in diesem Match, leider.
Ja, also ist ein bisschen, ne, die Bellas natürlich, weiß ich, habe ich mal die Geschichte erzählt, wo die Bella-Zwillinge ihre Nippel
wie war das nochmal?
Ja. So hart an meine Schulter gepresst haben. Ich habe jetzt auf der rechten und auf der linken, also auf der rechten Seite stand Nikki Bella, da habe ich eine etwas größere Beule in meinem Oberarm. Aber auch links, auch Brie Bella hat ihre Knospen richtig hart in meine Oberarm gedrückt.
Ja, hat es mal gezeigt, ne? Am Arm vor kurzem nochmal. Ja, ist noch zu sehen.
Wie so ein Kanoneneinschuss auf der rechten Seite auf jeden Fall. Und da muss man sagen, also fürs Auge ist das immer schon was, aber muss man auch sagen, die sind jetzt auch für Damenwrestling sind die auch ein bisschen alt, auch nicht, das ist halt eine andere Generation, ne? Also da muss man auch sagen, kommen wir nachher dazu, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was vorbereiten, ich wollte dich eigentlich noch fragen, so, was ist eigentlich so mit den ganzen, wie ist eigentlich das Match von Bron Breakker ausgegangen oder von Javon Evans, wie haben die Jungstars, die aufstrebenden Stars, wie haben die sich hier bei diesem Pay-Per-View geschlagen?
Gute Frage.
Wie hast du unsere Sol Ruka, ne, wie hat sich Sol Ruka geschlagen, ne? Also, das waren junge aufstrebende Talente, die erst gar nicht hier auf der Card waren, stattdessen kämpfen hier die ollen Bella Twins, ne, also auch das ist eine Zielgruppe, aber naja, sie haben verloren. 7 Minuten 30 war die Zeit. Nach dem Match gab es eben dann den Beatdown, ne, wie zu erwarten, von den Bellas gegen Paige. Und eigentlich war es dann wahrscheinlich so geplant, ne? Die Bellas gegen Paige und irgendeine Partnerin. Das kann man jetzt wohl erstmal in den Wind rauchen. Knappe, ich denke mal, gehen wir mal aus, 6 Monate
Verletzungszeit
für die arme Brie. Also, wenn sie ganz viel Glück hat, kann sie genau zu WrestleMania wiederkommen. Also, freut euch schon mal auf WrestleMania. Weiter ging es mit dem Co-Main-Event, auch da hat sich wahrscheinlich der eine oder andere gewundert, als auf einmal das Video-Package lief für CM Punk gegen Cody Rhodes. Zu der Stelle, Nico, wusste man nämlich, auch das Aufstoßen habe ich auch dieses das ist nicht geil. CM Punk gegen Cody Rhodes, nicht der Main-Event, sondern der Co-Main-Event. CM Punk hat auch nachher nochmal in der Pressekonferenz ein bisschen was gesagt, so, naja, also er hätte das ja nicht in seinem Vertrag drinstehen, dass er immer der Main-Event sein müsste und eigentlich wäre auch immer der Main-Event das Match, wo er drin ist. Und,
hat er gut gesagt.
War auch ein bisschen, also mir wäre das auch, also so wie Brock Lesnar, ich glaube, Brock Lesnar könntest du auch sagen, pass auf, es ist jetzt 13 Uhr, du gehst jetzt raus und hast dein Match, es ist noch gar keiner da, es sind nur die Putzleute da, dann würde Brock Lesnar sagen, ja, aber kriege ich mein Geld und kann dann nach Hause? Und dann würde Brock Lesnar sagen, so, klar. Würde ja, klar. Und dann würde Brock Lesnar sagen, ja, okay, warum sagt er nicht früher Bescheid? Also mir scheißegal. Also diese ganze Affinität auch bei CM Punk, eine WrestleMania Main Event, jetzt machen sie schon 2 Nächte. Also jetzt ist quasi gefühlt die Chance 1 aus 5 Matches oder 1 aus 6 Matches ist, dass du der Main Event bist.
War ja dann schon ein Main Event auch.
Genau. Und da ist jetzt immer noch so ein bisschen am Rumpöbeln, hatte ich das Gefühl. Aber, gut, aber das Match mit Cody Rhodes, wie hat's dir gefallen? 29 Minuten 44 Sekunden.
Also ich habe mir noch mal im Nachgang ein Highlight-Video angeguckt. Das fand ich besser als das Match an sich. Hier habe ich nämlich sehr viel, hier bin ich, glaube ich, nicht eingeschlafen tatsächlich. Das war eher auf der Midcard. Ja. Ich fand es auf jeden Fall einen Ticken zu lang. Wir waren hier bei knappen 30 Minuten. Ich weiß, bei AEW freue ich mich oftmals drüber, wenn so ein Main-Event zwischen, ich sag mal so ein Will Ospreay gegen Kenny Omega bei All In kann von mir aus eine halbe Stunde gehen. Da sind die aber auch ein bisschen agiler, da geht's ein bisschen mehr zur Sache, weißt du? Vielleicht sehe ich das auch nur so. Ich fand es ein bisschen langatmig, ich fand es war ein bisschen holprig auch. Andererseits, das Highlight-Video hat mir gefallen. Da waren so ein paar Dinge bei, die haben Spaß gemacht. Ich finde auch mal ganz nice, dass CM Punk so einen Elbow-Drop aufs Kommentatorenpult macht, einfach mal so. Und dann muss er ja auch nicht machen. Ja, besonders schön fand ich den Terry Funk Moonsault und die Frage an dich, die du mir hoffentlich beantworten kannst. Hat er sich denn nun in die Hose geschissen, unser CM Punk, oder war das nur Schweiß?
Also bei unserem Freund CM Punk, da bin ich mir nie so richtig
sicher. Man weiß es nicht, ne?
Ich glaube, der hat einfach, das war eine Mischung aus diesem
Angstschiss? Blut. Man weiß es ja nicht.
Oh, toi, 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 hoffentlich nicht. Ich glaube, es war eine Mischung aus diesem Selbstbräuner und einfach sehr viel schwitzen. Ich glaube, er wollte einfach auch, ja, sich auch so ein bisschen das Arschloch bräunen. Und dementsprechend...
Macht man ja heutzutage so.
Du weißt ja nie, wann dir beim SummerSlam mal die Hose runterrutscht. Ja. Dann willst du ja nun wirklich nicht sagen, oh, guck mal, CM Punk, der hätte seinen Arschloch aber auch mal in die Sonne legen können. Ne?
Ja, ne? Andere bleachen, ja. Er bräunt...
Er bräunt richtig
sein,
rein.
Ja.
Glaubst du, er hat sich in die Hose geschissen?
Nein. Ich glaube nicht. Dafür, dass erstmal, dann hätte er das gemerkt und hätte da im Nachgang nicht mehr so oft dafür gesorgt, dass man sein Hinterteil sieht. Hätte, glaube ich, irgendwie reagiert. Nein, er hat, glaube ich, sie nicht in die Buchse gemacht.
Ja. An sich war es ein Match, du hast schon nicht gesagt, also Cody Rhodes, ich glaube, der kann noch durchaus, aber CM Punk muss man letztlich auch sagen, den musst du mitnehmen. Der ist im letzten Fünftel, im letzten Sechstel, im letzten Siebtel, wahrscheinlich sogar im letzten Zehntel. Oder Zwölftel seiner Karriere angekommen, ne? Und da muss man auch an der Stelle, aber das ist ja nicht so, dass jetzt Triple H sagt, oh, wir haben jetzt den SummerSlam und dann gehen die Leute raus und dann kämpfen die bei UFC. Ne? Wenn du bei UFC Pech hast, dann ist jedes Match geht über 3 oder über 5 Runden und dann geht der Pay-Per-View ewig lang. Wenn du Pech hast, geht jeder nur 10 Sekunden. Ne? Bei der WWE, der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben, die Matches sind ja gescriptet. Ne? Das heißt, es gibt Producer, jedes Match hat einen Producer, wo durchgesprochen wird, okay, was wollen wir machen, welche Moves wollen wir machen. Das ist zum Beispiel so, wenn ihr dann WWE Unreal seht, dass dann immer, es gibt den Kameracut hinten in die ins Backstage, in die Gorilla Position und der Producer, der sagt dann immer schon so, oh, up next Summer, Moonsault und dann kommt der Moonsault. Also Move für Move wissen die, was passiert. Und an der Stelle hätte man sagen müssen, okay, müssen wir diese Reihe von Moves, müssen wir die so aneinander packen in einem Tempo, dass wir auf ein Match von 30 Minuten rauskommen? Wahrscheinlich nicht. Also dieses Match hätte arg davon profitiert, vielleicht nur 22 Minuten zu sein. Jetzt ist mir klar, du kannst so ein Match, willst du jetzt nicht in 8 Minuten machen, aber das war zu lang, das war zu langsam. Ein CM Punk, dann hat er noch da einen Moonsault tatsächlich ja versucht zu springen. Da war man sich im Nachgang nicht mehr ganz einig. Also sollte das so, war das eine Hommage an irgendwen? Das ist einfach nur, also es war viel Gruseliges dabei. Trotzdem hat das Match bei Cage Match immer eine Wertung von 6,73 gekriegt, war an dem Abend immerhin das drittbeste Match hinter Gunther und Nick Aldis, was Nummer 2 war, und Liv Morgan gegen Io Sky, was die Nummer 1 war. Aber man hätte durchaus, glaube ich, mehr erwarten können. Und auch das Finish, das hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Bonus gebracht, denn da kam dann eben, ne, die Viper.
Eine Viper,
Randy
ganz genau.
Orton war zurück, wo man ja eigentlich schon, oder wo viele von uns auch, glaube ich, getippt haben, dass er bei WrestleMania schon den Titel gewinnt. Dann hieß es aber vorab so, schwere Rückenverletzung. Hat dann trotzdem das Match gemacht, hat aber nicht gewonnen. Jetzt ist er wohl zurück, hat Cody hier dann mehr oder weniger den Titel gekostet. CM Punk, der das gar nicht gesehen hat, ne, der war außerhalb des Rings, Referee Bump und so weiter und so weiter. Und ich habe die Tage darüber nachgedacht, ich so, ey, was könnte man jetzt bei WrestleMania machen? Ich würde nicht ausschließen, dass wir die Fehde nochmal bei WrestleMania sehen, weil die Niederlage von Cody war ja hier alles andere als sauber.
Ja, das ist richtig, ne? Also wie gesagt, gerade die Endsequenz, die war spannend, ne? Punk war angeschlagen durch den Elbow Drop durch den Tisch, ne? Da sah es aus, okay, was passiert hier, ne? Cody hat seinen Cody Cutter gemacht, hat den Ref erwischt, ne? Es ging hin und her und dann gab es halt den RKO out of nowhere. Das führte dann zum Sieg von CM Punk. Ja, also das kann man definitiv nochmal machen mit einer Stipulation beispielsweise.
False count anywhere.
Ja, da sehe ich die beiden aber gar nicht, du. Naja, mal abwarten. Dann war es also, aber wirklich soweit.
Ich wollte sagen, Titelverteidigung durch CM Punk. Auch da können wir mal eben kurz hier gucken. Ich glaube, das haben nämlich relativ viele getippt. 93% haben auf CM Punk getippt. Und ich glaube, das andere Match auch relativ eindeutig. Denn der Main Event, der wartet tatsächlich. Oberfemi gegen Barack Lesnar. Das Bier ist echt schwierig. Mich wundert tatsächlich, nur 86%, Nico, haben auf Oberfemi getippt. 14% haben auf Barack Lesnar getippt.
Bei Lesnar weiß man nie.
Knappe 12 Minuten gekriegt. Es war, ich meine mich zu erinnern, das erste Hell in a Cell Match, wo Hell in a Cell eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Also du hättest eigentlich auch nach dem Glockenschlag den Käfig wieder hochziehen können. Alle hätten besser gesehen. Es hätte nicht wirklich einen Unterschied für das Match gemacht.
Tja, hätten sie vielleicht No Holds Barred gemacht, wäre das gleiche gewesen. Es wurden natürlich ein, zwei Sachen hier eingesetzt, aber ansonsten, ja. Das Match war auch in Ordnung, aber jetzt auch kein Oberkracher, ja. Also ich hätte mir auch...
Ober? Kracher?
Ja, ja, auch nicht schlecht, ne? Den hätte ich mir besser zurechtlegen müssen.
Ja, wir haben auf jeden Fall schon jetzt einen Reds-Episodentitel.
Oberkracher, ja, genau, ja, genau. Ich hätte hier tatsächlich auch ein bisschen Blut gesehen, gerne. Also aufgrund der Dramaturgie, man muss nicht so bluten wie bei A-Dub, aber so ein Lesnar, der ist ja auch nicht so fein für sowas, hat mir ein bisschen gefehlt hier. Und manche Aktionen waren mir auch zu soft, ne? Also, weiß ich nicht. Ganz nett, dass Lesnar hier den Boden entfernt hat, ne, um diese Holzplatten da freizulegen. Und auch, das war so ganz witzig, ne, und auch noch einen Tombstone zu machen mit Oberfemi und in diese Coverposition des Undertakers zu gehen. Das fand ich, glaube ich, am witzigsten, diesem Match. Warum ein Oberfemi seinen Finisher, den nicht diesen Fall from Grace, den finde ich relativ lame, warum er ihn dann nicht auch auf dieses Holz gemacht hat, sondern.
Und Brock Lesnar, der hinfällt und sich schon wundert, warum bin ich so weich gefallen und
genau,
bevor das Dreiercover gezählt wird, noch so guckt, sich so umguckt, so, hä? Das war ein bisschen komisch.
Wahrscheinlich nicht so gewollt. Nee. Schön die Aktion noch von Oberfemi, ne, als er Lesnar diesen Stuhl aus der Hand geschlagen hat. Überhaupt auch Lesnar hier viel Theatralik reingebracht. Ne? Verwunderung sah man. Ne? Er konnte gar nicht glauben, was hier geschieht, wohingegen Oberfemi das noch nicht wirklich kann. Ne? Seine Mimik ist da immer noch recht starr. Aber gut, er hat das Biest geslayt und was danach passiert ist, das war angeblich nicht geskriptet.
Ja, es gab dann noch den Handshake, ne? Und Brock Lesnar hat sich auch nochmal, ist ja seine Heimatstadt, ne? Hat
die
sich hier nochmal das Mikrofon geben lassen, umarmt. Es wurde auch ein bisschen geküsst. Mhm. Da müsst ihr aber das Easter Egg für gesehen haben, müsst ihr einmal den SummerSlam komplett durchlaufen lassen. Müsst einmal warten, auch bis die Zuschauer raus sind, bis die Stühle abgebaut sind. Und dann kommen beide nochmal raus und dann gibt's noch einen Kuss. Also ihr müsst einfach, das geht auch, wenn ihr vorspult, dann funktioniert das nicht. Und das ist wirklich das Easter Egg, wo man einfach sitzen muss, man muss durchlaufen lassen. Dann gab's noch diesen Kuss, manche sagen vielleicht sogar mit Zunge. Und Brock Lesnar, Nico, das ist ein neuer Mann, ne? Das ist jemand, der auf einmal, habe ich das Gefühl, der auf einmal Spaß hatte zum ersten Mal in seinem Leben an diesem Job, der, glaube ich, auch hier Oberfemi, ich glaube fast auch, ein bisschen mag. Also ich könnte mir fast vorstellen,
Brock Lesnar, wenn es sein Sohn wäre.
Genau, der würde auch den Oberfemi, den würde er auch einladen mal, ne? Zu sich da auf die Farm. Würde man schön mit dem Maschinengewehr erst so 2-3 Rinder abknallen und dann würde man die schön grillen und jeder von beiden würde eins essen. Und das Match war ein bisschen komisch, aber
auf Gunther hat er keinen Bock gehabt, ne? Also eigentlich war ja irgendwann mal Gunther sein Gegner für den SummerSlam. Ja. Aber ich glaube, Lesnar hat da irgendwie mitgesprochen, hat gesagt, nee, ich will Oberfemi overbringen, ne? Wahrscheinlich mag er Gunther einfach nicht, ne? Auf jeden Fall, Lesnar sagt, pass mal auf, das ist hier the future und ich bin die Vergangenheit. Das hat er wirklich noch gesagt und Ober wusste auch gar nicht, wie er darauf reagieren sollte. Also das fand ich ein bisschen witzig. Angeblich ungeskriptet, hatte ich gelesen, angeblich.
Mein Tipp Brock Lesnar ist jetzt mal wieder zurückgetreten. Mein Tipp für WrestleMania 2027 in Saudi-Arabien ist ein Tag-Team-Match bei Brock Lesnar und der Undertaker. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie gegen Baron Corbin und Big Cass antreten, aber irgendwie sowas würde es sein. Also bei Brock Lesnar, der zeigt hier Hommage, ne? An den Undertaker, zeigt den Tombstone und man muss ganz ehrlich sagen, wer den Undertaker gehört und gesehen hat, den juckt's schon wieder, ne?
Ja.
Der hat noch mal Bock.
Der will.
Und auch ein Brock Lesnar, warum ist der, haben wir schon 100-mal gesagt, ne? Warum ist der zurückgetreten? Naja, damit die Saudis noch mal das Scheckbuch richtig aufmachen, ne? Also, one last time, one night only, bla bla bla.
Es wird so ich geil mir, dann wie
ich bin mir relativ sicher.
Wie dieses DX-Match oder was war das?
Mit Kane und Taker? Mein Bruder, schöne Grüße an dieser Stelle, als ich ihm die Idee vorgestellt habe, sagt er auch, um Gottes Willen, Dennis, ich habe letztens durch Zufall das Match zwischen Shawn Michaels und Triple H auf der einen und dem Undertaker und Kane auf der anderen Seite gesehen. Und das war irgendwie 2018, glaube ich, sagt er. Also das ist nächstes Jahr, ist das irgendwie 9 Jahre her oder so. Also sind alle nicht besser geworden.
Nee.
Aber so ein Tag-Team-Match, 8 Minuten, Brock Lesnar macht davon 6 und der Undertaker macht irgendwie 2 Minuten.
Mit Seiltanz.
Ich will es mir nicht vorstellen. Ich will es vielleicht auch nicht unbedingt sehen. Also ich würde nichts dafür bezahlen. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Die Saudis, wenn der Scheich sagt, pass auf, ich gebe euch jedem 2 Millionen Euro, also für 2 Millionen Euro würde ich es auch machen.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Ja.
Auch nur wahrscheinlich.
Man kann es nicht ausschließen. Ja. Ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche es mir wirklich nicht, aber man kann es nicht ausschließen.
Das war Night One. Es gab viel Hate. Das einzige Gute war, wir waren ziemlich knapp. Unter 3 Stunden, das ist man ja von AEW gar nicht mehr gewohnt auch, ne? Dementsprechend hier bei WWE eine willkommene Abwechslung. Cage Match hat Night One eine Wertung von 6,18 gegeben. Ich war nicht begeistert. Also da war jetzt kein Match, wo ich sagte, oh, das muss ich noch mal gucken. Und eigentlich hatten wir gesagt, Nico, Night One, das ist unser Favorit, was uns zu Night Two bringt. Ich kann sagen, bei Cage Match hat Night Two immerhin eine 6,44 gekriegt und hatte tatsächlich drei Matches, die mindestens ein 7er-Rating hatten. Und das erste Match, Nico, das war direkt eine relativ große Überraschung, denn es sollte losgehen mit dem Number-One-Contender-Match zwischen Sami Zayn auf der einen Seite und Finn Balor auf der anderen Seite. Und deine Freundin, die Julia, die hat mir montags morgens noch eine WhatsApp geschrieben und sagte, boah, Dennis, ihr habt ganz vergessen, das Match einzuloggen. Nico und ich haben noch nicht geguckt, wir gucken erst heute Abend. Kannst du noch, ich weiß ja nicht, ich glaube, sie wollte Sami Zayn tippen, kannst du Sami Zayn für mich einloggen? Und ich hatte schon die Ergebnisse gesehen und sowas alles. Und dann wollte ich natürlich auch nicht spoilern. Sonst hätte ich gesagt so, pass auf, ist egal, was du getippt hättest oder nicht getippt hättest. Das Match konnte nicht gewertet werden. Habe ich natürlich nicht gesagt. Sondern gesagt, so, ja, trage ich ein. Wie war dann deine Überraschung abends, als die beiden hier im Ring waren? Und dann kam auf einmal Nick Aldis raus und hat gesagt, naja, jetzt bin ich ja wieder General Manager. Jetzt kann ich hier noch jemanden hinzufügen.
Ich habe mich gefreut. Im ersten Moment, weil jeder mag Überraschungen. Ne? Ich habe mich gefragt, okay, warum jetzt Gunther? Wem will er jetzt hier noch eins auswischen? Und als er dann sagte, nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich packe jetzt nur einen dazu, sondern noch einen. Und der erste, der mir einfiel, Kevin Owens.
Oh.
Also bevor die Musik ertönte, weil ich vor kurzem noch gelesen hatte, der Typ ist wieder fit. Der Typ ist wieder fit. Und da dachte ich, krass, sie bringen es wirklich. Und der wurde ja wirklich sehr krass gefeiert vom Publikum, ne?
Fast anderthalb Jahre, Nico, war
der nicht
dabei. Und siehst du, du bist ja so gut im Schätzen. Ich wollte hier noch was vorbereiten. Warte mal, das muss ich einmal parallel gleich
anderthalb
machen.
Anderthalb Jahre tippe ich.
Ich mache noch ein anderer Tipp.
Schade.
Und dementsprechend war es ein Fatal Four. Und ich habe gerade mal hier ins Tippspiel reingeguckt. 64% hatten nämlich eigentlich auf Finn Balor getippt. Mm-hmm. Dementsprechend 36% hatten auf Sami Zayn getippt. Aber es sollte eben nichts von den beiden werden. Sondern, Nico, in einem relativ überraschend kurzen Match, muss man sagen. Ne? 8:30. Kommen gleich noch zu den Matchzeiten, wo wir gesagt haben, ey, bei Night Number One, also alles eigentlich oder vieles ein bisschen zu lang. Hier war es bei Night Two war es ein bisschen anders, wo man gesagt hat, so, ey, das Match hätte ein bisschen mehr, das hätte ein bisschen weniger gekonnt. Also das Match hätte hier
so ruhig noch Match,
zwei,
ja,
drei, vier Minuten gehen können.
Ne? Also wirklich, ne? Erstmal Sami Zayn, ne, der den Mund gar nicht mehr zukriegte, ne? So erstaunt war der. Einerseits, dass er wieder nicht sein One-on-One kriegt und dann auch noch sein alter Kollege Kevin rauskommt. Die beiden haben sich erst umarmt, dann ging es aber zur Sache. Und ich fand echt, ey, bitte gib diesen Match. Ich war überrascht, ne, dass es so schnell vorbei ist. Und das fand ich auch wieder schade. Das nimmt dem Ganzen wieder so einen Impact weg. Wobei, und das werde ich nachher, glaube ich, nochmal sagen, wenn man sich an so eine große Veranstaltung zurückerinnert, ne, bleiben einem ja eh nur diese Momente in Erinnerung. Dieser Moment, weißt du noch, Nick Aldis hat hier ein Fatal Four-Way rausgemacht und Kevin Owens kam zurück. Oder vorhin Randy Orton kam zurück, ne? Brock Lesnar hat Oberfemi hier umarmt, ne? Das bleibt natürlich hängen, wenn man in 5 Jahren mal drüber redet, ne? Aber als ich es geguckt habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte hier auch 15 Minuten gerne durchgehen lassen. Ne?
Nico, du bist ja gut im Schätzen. Und du hast gerade vollkommen richtig gesagt, also knapp anderthalb Jahre ist es her, ne? Am 1.3.2025 hat nämlich Kevin Owens sein letztes Match vor dem SummerSlam eben bestritten. Und wenn wir jetzt mal gucken, 10 seiner letzten Matches, den SummerSlam ausgegrenzt, davon hat er 3 gewonnen. Aber er hat auch 7 verloren.
Ui.
Er hat 7 gegen den gleichen Catcher verloren.
Bitte?
Die letzten 10 Matches hat
gegen
er
Roman Reigns
gegen den gleichen Catcher verloren. Wer war das?
War es Roman Reigns?
Es war Cody Rhodes.
Das war so eine lange Fehde auch, ne?
Das war die Live-Holiday-Tour war natürlich mit dabei. Also es waren House-Shows auch mit dabei, aber unter anderem eben auch Saturday Night's Main Event und so weiter. Aber wo ich das gesehen habe, ich gucke so die letzten Matches, also letzten Singles-Matches.
Ne? Und so ein TLC-Match oder sowas.
Die letzten Single-Matches und unter anderem Royal Rumble 2025, ein Ladder-Match, auch gegen Cody Rhodes verloren.
Das war das, ja.
Und jetzt ist er wieder da und er hat im Interview gesagt, er weiß nicht mehr, wie lang seine Karriere noch ist. Die Karriere war tatsächlich haarscharf davor, beendet zu sein. Und er hat gesagt, er macht jetzt hier auch keine halben Sachen. Er gibt Vollgas. Und wenn seine Karriere dann eben nur noch 2 Jahre geht, dann ist das halt so.
Das ist meine Aussage.
Und er hat wohl auch seiner Familie und seinen Ärzten irgendwie versprochen, dass er erstmal halblang macht. Dann hat er aber auch danach gesagt, nach dem SummerSlam, jetzt war gelogen. Er wird auf gar keinen Fall halblang machen.
Guter Mann. Ganz ehrlich, wenn er jetzt gegen CM Punk antritt, ne, er ist jetzt der neue Number One Contender, ist das für mich eine okaye Fehde. Ich habe die beiden funktionieren verdammt gut miteinander, auch am Mikrofon. Und dann wird das auch eher so ein Brawl-Match. Ne? Da gibt nicht so viel Technik, da gibt es ein paar Stunner, da gibt's, ne, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das könnte echt ganz interessant werden.
Du bist ja auch gut im Schätzen.
Sehr gut.
Nico, wenn wir jetzt, wir nehmen Tag-Team-Matches mit rein, wir nehmen die Indie-Matches mit rein und also, so weiter,
ja, ja.
Die das Aufeinandertreffen CM Punk gegen Kevin Owens oder auch natürlich Kevin Steen. Wie oft gab es das denn wohl schon?
Oh, das gab es relativ oft. Ich meine, es wären 39 Mal gewesen.
Ja, relativ nah dran. Ja. Das gab es noch nie.
Das gab es noch nie?
Es gab es noch nie.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, habe ich auch nicht gedacht. Haben sie beim SummerSlam, glaube ich, schon irgendwie gesagt und sowas.
Okay. In der WWE bin ich generell mir sehr sicher, dass genau, aber ich hätte gedacht, in den Indies wären die schon mal aufeinander getroffen.
Es gab aber es krass noch nie tatsächlich.
Okay, das ist umso cooler.
Ich hätte jetzt fast gesagt, als CM Punk, müssen wir jetzt mal hier die Kevin Owens Sachen durchgucken, als CM Punk in die WWE kam, war, glaube ich, guck mal hier, Kevin Steen hat 2000, 2001, 2003, 2004 hat er dann tatsächlich so ein bisschen angefangen, professionell zu catchen und so weiter, ne? Und da war es CM Punk wahrscheinlich einfach schon zu groß.
Das kann durchaus sein.
Und dann hat er ja auch 14 Jahre Pause gemacht.
Okay, krass.
CM Punk.
Ja.
Also das gab's wohl noch nie. Dementsprechend ist das eine neue Fehde. Und da bin ich aber tatsächlich dafür, dass es CM Punk ist. Okay, 2004, da war CM Punk, die Älteren werden sich erinnern, der war bei ROH und so weiter, ne? Also das wundert mich tatsächlich, ne? Das waren die großen Zeiten, noch 2005, CM Punk gegen Bryan Danielson und so weiter und so weiter. Aber da war Kevin Steen damals wohl einfach noch ein zu kleines Licht. Das ist anscheinend nie zu diesem Match gekommen ist. Jetzt werden wir es sehen. Ich weiß gar nicht, was ist denn der nächste Pay-Per-View?
Was ist der nächste Pay-Per-View? Money in the Bank ist es nicht, ne? Der ist erst im Oktober.
Ich glaube, wir haben noch hier dieses, ich weiß nicht, ist dieses World's End? Ist das ein WWE-Pay-Per-View jetzt irgendwie dann auch, was parallel irgendwie zu All Out oder sowas stattfindet?
Echt? Das nee, war, World's ich, noch Collide nicht so. Meinst du wahrscheinlich
World's,
eher, ne?
Nee, World's Collide. Ach so, ja, stimmt, World's Collide. World's End ist bei AW.
Wann ist die Survivor Series? Wargames?
Der nächste offizielle, ich habe hier mal bei unserem Freund von Wikipedia geguckt, wir haben noch Saturday Night's Main Event am 6. September. Mhm. Und der nächste Play ist aber wohl tatsächlich Money in the Bank am 10. Oktober.
Tatsächlich, okay.
Das krass ist ja 2 Monate hin.
Gut, dann machen sie ja wahrscheinlich ja irgendwie was mit, dann wird's irgendwas hier mit Triple A zusammen sein. Das ist ja dieses Worlds Collide.
Ja.
Aber da sehe ich jetzt auch keinen Kevin Owens gegen CM Punk irgendwie nee auf der Karte, ne?
Aber dann das sehe ich eigentlich auch nicht bei Saturday Night's Main Event, ne?
Nee. Okay, krass.
Aber wenn sie das jetzt 2 Monate aufbauen, bin ich sehr gespannt. Also 10 Punkte vielleicht auch noch mal die ein oder andere Woche, wo er ein bisschen Urlaub hat oder. Also ich bin sehr gespannt. Das findet nämlich in New Orleans statt, Nico, wo wir auch schon mal waren. Da gibt's wohl auch eine relativ bekannte Straße, die Bourbon Street. Und an der Stelle, falls ihr tatsächlich da sein solltet, kann ich euch in den nächsten Folgen vielleicht auch noch eine kleine Hähnchenbraterei empfehlen. Die ist nämlich direkt anschließend an ein relativ gutes Hotel und gegenüber, wenn unser Freund Niki zuhört, ist auch ein Domino's Pizza. Ne? Also Domino's Pizza oder ein paar richtig schön scharf marinierte Hähnchen. Für wen könnte das auch noch ein Fall sein? Wer mag richtig scharf mariniertes Essen gerne?
Na, da fällt mir einer direkt ein. Ne? Ein guter Freund von uns, Stefan Otterpol. Und der hat die nämlich oftmals dort gegessen, als wir in New Orleans waren. Sehr oft hat sich immer gefragt, habe ich denn hier mal am Magen? Du, irgendwie, das kommt einfach so immer im Scheiße rein, ne? Ja, hab ich dann zu ihm gesagt, du, das liegt an dem scharfen Zeug. Was macht er am gleichen Tag? Was macht er? Er kauft sich die wieder. Er hat nicht rausgelernt. Das war wirklich ein Teufelskreis.
Aber deswegen lieben wir ihn auch so.
Deswegen lieben wir ihn.
Bist du morgen, bist du bei ihm? Am Freitag?
Ich bin nicht bei ihm. Er fährt morgen oder am Samstag nach Neustadt in die Heimat auf einen Geburtstag. Wir werden
auf seinen? Hat er schon wieder Geburtstag?
Das würde mich wundern. Ich glaube, ein Neffe hat Geburtstag. Wir werden uns aber nächste Woche Freitag haben wir uns verabredet.
Stefan weiß aber schon Bescheid, dass er für die Reds Weihnachtsgala, dass er dazu gesagt hat, ne?
Ich hoffe doch.
Ja.
Ne?
Trinkt ihr eigentlich auch, trinkt der Stefan Otterpohl mit uns in der Weihnachtsgala ein alkoholfreies Bier oder würde das sein Körper gar nicht vertragen?
Das kannst du mal, da kriegt der Ausschlag von. Das können wir nicht machen.
Richtig fiese Pickel am Arsch.
Ja, aber ruckzuck geht das bei dem. Ne?
Schöne Grüße gehen raus, vor allen Dingen auch an Mama Otterpohl. Also, jawohl,
schöne Grüße.
Schöne Grüße. Also, Kevin Owens, der neue Nummer 1 Herausforderer, Match 2. Ach. Und das war so ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich wollte ich mit Nico schätzen, so, ne? Wie haben die jungen Stars abgeschnitten? Hier hat auf jeden Fall ein junger Star, ein Debütant, kann man schon fast sagen, hat hier richtig abgeliefert. Der junge Baron Corbin.
Der Nomade.
Hat hier richtig gegen einen richtig alten Veteran, wo man auch sagt, okay, dessen beste Zeit ist vorbei, Trick Williams. Den hat er nämlich besiegt und hat den United States Title geholt.
Wahnsinn.
Nico, ist das diese neue Welle, diese Jugend,
wir setzen
auf den Nachwuchs. Ist Baron Corbin für dich ein junger Wilder?
Er hat sich ausgetobt in Indies, ne? Nachdem er zum dritten Mal gefeuert wurde. Jetzt ist er wieder da. Ich kann es dir nicht sagen, also mir hat einem Match nichts gefallen. Ich bin aber auch kein Trick Williams Fan. Ich finde, sein Charakter ist ganz cool. Er hat Charisma. Seine In-Ring-Skills erinnern mich zu sehr an Booker T. Light. Ich finde, Lil Yachty geht mir richtig hart auf den Sack. Baron Corbin, ich dachte, okay, jetzt geht er richtig aggressiv rein. Seine Moves waren mega lame. Ein, zwei Moves waren okay. Dieser scheiß Stunt, als er Lil Yachty durch den Tisch geworfen hat, da dachte ich auch so, sag mal, kannst du das mal mit ein bisschen mehr Wucht machen, Digga? Und dann gewinnt der auch noch. Ich bin sprachlos. Warum macht man denn sowas? Man hat so viele junge Talente. Ich beschwere mich jedes Mal, ne, darüber.
Wir haben jetzt Big Cass. Wir haben Baron Corbin.
Auch noch, ja.
Wir haben hier Matt Cardona, Zack Ryder. Also irgendwie wurden so ganz komische Leute zurückgeholt. Und die Tage habe ich irgendwie so eine Headline gesehen, wo es hieß so, die WWE schmeißt die teuren Veteranen raus, ne? Also The New Day, Sheamus und so weiter, wo die Verträge gekürzt wurden oder dementsprechend dann nicht verlängert wurden. Und dafür holen sie halt dann für kleines Geld, holen sie dann solche Leute wieder, weil sie natürlich auch wissen, pass auf, in den Indies, wenn er Independent unterwegs ist, da macht er vielleicht 50.000, 80.000 im Jahr. Wir geben dem 120.000. Ist wahrscheinlich mehr, ne? Wir geben ihm 120.000, da ist der super happy und wir können so ein Sheamus oder so ein New Day, die irgendwie 1,5, vielleicht 2 Millionen machen, inklusive Merchandise und so weiter, die können wir rausschmeißen und das macht mich richtig sauer, weil Baron Corbin, also ich will kein Baron Corbin sehen. Also das ist vielleicht ein netter Typ, aber nein.
Bringt keinem was. Man hat's oft versucht mit ihm, ich habe auch echt Geduld gehabt, aber der bringt keinem was. Der hätte ich lieber gesehen hier Trick Williams gegen Ricky Saints.
Ja,
wäre auch super lame gewesen, ja. Aber ich weiß es nicht. Du hast wenigstens mal neue Gesichter, die man
Carmelo hier etabliert. Hayes wäre ja der offensichtliche Gegner gewesen.
Ja. Na gut, also. Baron Corbin, unser neuer US-Champ. Herzlichen Glückwunsch.
Ladder Match. Auch da gibt's, also es war klar, dass es eine neue Championess gibt, weil es ging ja um den Interims-Titel. Ne? Das Ganze findet ja statt, weil Rhea Ripley sich doch länger, hartnäckiger verletzt hat, als man das ursprünglich gedacht hatte. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, pass auf, dann können wir das Ganze auch nutzen und machen einen Interims-Titel, also einen Übergangstitel. Ne? Das heißt, die Idee ist immer dahinter. Es kriegt jetzt jemand diesen Übergangstitel, der verteidigt den halt noch 1, 2, 3 Wochen, Monate. Und wenn dann der aktuelle Champion oder die Championess in dem Fall wieder verfügbar ist, ne, da macht man einen Vereinigungskampf, ist eigentlich eine Storyline, die zum Beispiel bei UFC oder beim Boxen ganz gang und gäbe ist. In der WWE wird es mir fast ein bisschen zu selten gemacht. Und hier letztendlich in einem Leitermatch Jade Cargill, Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Lash Legend und Chelsea Green. Und mein Gedanke beim Tippspiel auch war, Nico, ich denke so, okay, also die Gewinnerin wird's mit Rhea Ripley zu tun haben.
Genau.
Wer kann ein Match mit Rhea Ripley haben? Und dann habe ich, glaube ich, am Ende letztendlich auf Charlotte Flair getippt.
Ja, ich dachte,
okay, das ist eine, ne, die, das hat man schon, das ist jetzt vielleicht nicht das geilste Match der Welt, aber als ich dann gesehen habe, Chelsea Green, die auch unter anderem Trick Williams übrigens in WWE Unreal auch ordentlich gefeatured, ne? Unter anderem ist zu sehen, wie er hier Lash Legend seiner jetzigen Frau damals noch dann Verlobten einen Antrag macht. Und auch Chelsea Green ist zu sehen. Es gibt nochmal einen kleinen Rückblick in Unreal Staffel 1 oder Staffel 2, wo sie damals noch so vor ihrem Haus Rohbau steht. Das Haus ist mittlerweile fertig. Und wo sie dann eben auch erzählt, so, ach ja, übrigens, also mein ganzes Haus wurde danach designt, wie viele Spielzeugfiguren mein Mann hat. Und dann sieht man auch Matt Cardona und so weiter. Also, aber dass sie jetzt hier den Titel holt, das Publikum hat es auf jeden Fall gefeiert, ne? Die haben sich sehr gefreut. Aber ich mag mir nicht Chelsea Green gegen Rhea Ripley vorstellen. Das wird ja ein Massaker.
Ja, also ich meine, sie hat es verdient, Spotlight zu bekommen, weil sie einfach immer am Ball bleibt, ne, mit ihrem Charakter. Den lässt sie nicht unterkriegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ort gewesen ist und Zeitpunkt. Ich fand, das Match an sich war auch richtig scheiße, sorry. Die einzige, die hier abgeliefert hat, war Tiffany Stratton. Das war die einzige, die ja crazy Moves gemacht hat. Alles andere war super soft. Da fehlte
und
nur noch
einen schönen Move nach draußen gemacht, so ein Springboard, nice. Moonsault oder irgendwas. Ne?
Also da fehlte nur noch eine Nia Jax, dann hätte ich hier null Sterne, hätte ich null Sterne gegeben. Das war nichts, Leute. Also dann, ich war ein bisschen enttäuscht. Nee, ich war schockiert. Selbst Charlotte hat nicht abgeliefert. Lash Legend hat nicht abgeliefert. Jade Cargill müssen wir gar nicht drüber reden. Gut, Chelsea Green hat hier gewonnen. Das war zumindest eine Überraschung, wobei sie schon sehr, sehr lange am Ende da in dieser Leiter eingeklemmt hing. Da hatte man schon so eine Vorahnung. Das hätte man ein bisschen schöner, geschmeidiger lösen können. Aber ja, hier auch ein Tipp daneben. Hat denn irgendwer auf Chelsea Green getippt? Das konnte man gar nicht, ne? Aber auf jemand anders, ne?
Genau, man konnte auf jemand anders tippen. Und da gucke ich doch mal hier. 55% haben auf Charlotte Flair getippt, 15% auf Tiffany, 11% auf Jade Cargill und der Rest, jetzt je nachdem wie ihr rundet, knappe 20% haben auf jemand anderes getippt. Und ich muss mir jetzt schon mal eigentlich einen Knoten in den Lörres machen. Jemand anderes ist, glaube ich, immer ein guter Tipp bei den Reds-Tipp-Spielen. Ja.
Es ist leider so, aber ich habe wirklich genauso gedacht wie du. Wenn es hier um Rhea Ripley geht, Jade Cargill hatten wir schon, weg damit. Es muss eigentlich eine Flair sein. Und das war bestimmt auch lange, Thema, bis sie sich dann doch hier für Chelsea Green entschieden haben. Ne? Ja.
Leute unter den Top 20 haben nur auf jemand anderes getippt. Also Sonst war ich tatsächlich, Charlotte Flair war vorne mit dabei. Aber mal gucken. Also ich bin gespannt, wann es dieses Match gibt und ob sie da tatsächlich so einen Squash draus machen oder was passiert. Das Publikum hat es auf jeden Fall sehr gefeiert.
Ich freue mich auf die Celebration.
Was du schon noch nicht sagtest, sie ist halt jemand, wo man das Gefühl hat, sie ist es halt gerne. Sie ist gerne Wrestlerin. Ne?
Und sie macht alles, was man ihr sagt.
Ne? Sie überlegt sich gerne Sachen. Ne? Wie kann sie ihr Gimmick, wie kann sie hier tolles Outfit sich nähen lassen und so weiter. Also ich glaube, davon kommen 0,1% sind Input der WWE und 99,9% sind Sachen, die sie sich überlegt. Das heißt, sie ist diejenige, die sich selber hier overgebracht hat, ne? Mit dem Publikum auch. Und von daher, also absolut verdient. Ich hätte vielleicht sogar auf sie getippt, aber weil es der Interim-Title war und ich wusste so, okay, sie suchen jetzt jemanden, der gegen Rhea Ripley antreten kann. Und das ist so, als würdest du sagen, wir machen Sami Zayn gegen Brock Lesnar. Also das ist, glaube ich, in etwa so das Ding, wo man sagt so, Sami Zayn, super cooler Typ, kriegt den Titel. Aber Sami Zayn gegen Brock Lesnar, das macht eigentlich wenig Sinn. Und ich bin gespannt, wie das hier ausgeht. Rausgegangen bin ich auch beim folgenden Match.
Oi.
Danhausen gegen Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, Nico, das ist ja der AAA irgendwie Mega-Triple-World-Champion. Mega-Champ. Und Danhausen, ja, Nano, wer schon länger Reds hört, weiß, ich bin ja kein Fan von diesem ganzen Auftritt. Das ist mir alles ein bisschen zu albern. Jetzt nach mittlerweile 4 Monaten ist es mir noch viel, viel zu albern. Und bei diesem Match ging es aber drum, ne, irgendwie der Judgment Day hatte eigentlich irgendwie hier Geld gegeben, sollte jemand cursen, dass alles nicht passiert. Es gab ein Human Monies on the Pole Match, also die alten WWE-Fans, ne, unter anderem unser Freund Kutzi, der Bettwäschen Sven, der wird sich noch erinnern, das war bei WCW ja gang und gäbe. Ne? Es gab am Ende kein Nitro mehr, wo nicht irgendwie so ein on the Pole Match war. Dieses Match hier, es gab aber doch ein bisschen was mich schockiert hat, wo JD McDonagh die Minis gechokeslammt hat. Und da muss ich schon sagen, also da würde ich auch als Mini vielleicht mal eine Anzeige wegen Körperverletzung machen. Also das war schon ein bisschen drüber, oder? Also die armen Leute, der Referee ist auch direkt hin und dachte, das Genick ist doch durch.
JD McDonagh ist eh ein harter Hund, ne? Der wird auch vollkommen falsch eingesetzt. Zu diesem Match habe ich Folgendes zu sagen, 6-. Alles an dem Match war scheiße. Ich habe alles, was wir in diesem Match gesehen haben, haben wir schon gesehen. Wir haben die kleinwüchsigen Danhausen-Dudes gesehen, mehrfach. Wir haben diesen Curse-Zauber gesehen, mit da oben sprühen ein paar Funken. Also wir haben das alle schon gesehen. Ich hätte es krass gefunden, hätten wir ein normales, geiles Wrestling-Match zwischen Dominic Mysterio und Danhausen gesehen. Das wäre mal ein Schocker. Also weil der kann ja ein bisschen was, Danhausen. Er macht's nur nicht, er darf's ja nicht. Das war schlechteste Comedy aller Vince McMahon. Jeder ist in diesem Match beschissen weggekommen. Jeder.
Der arme Dominik tut mir halt am meisten leid, ne? Aber du sagst schon richtig, was sich verkauft hat, es gab dieses Geld in Anführungszeichen mit einem Dollar, 100 Dollar und einem Trillion Dollar Schein. Nee, ein Dollar, 13 Dollar und einem Trillion Dollar Schein gab es irgendwie im WWE-Shop, diese Danhausen Money Scheine. Die waren wohl in Rekordzeit ausverkauft.
Was ist, wer kauft das? Was ist los mit euch?
Er verkauft Merchandise wie Schwein, aber dementsprechend macht die WWE hier natürlich auf die Karte, aber das Match war für mich halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, es war kein Wrestling-Match, es war aber auch kein richtiges Comedy-Match. Also, wenn du es, erinnert dich vielleicht damals an Sami Zayn und die Jackass-Crew mit Johnny Knoxville.
Was anderes.
Die hatten so ein WrestleMania-Match, das war einfach nur Trash, aber das war geiler Trash, ne? mit so einer riesen Mäusefalle und so weiter.
Ja, genau.
Das war dann schon wieder so trashig, dass es geil war. Das hier war nur Trash.
Ja, es war unangenehm. Und du hast selbst einen Joe Hendry. Selbst den hast du schlecht dastehen lassen. Ja. Indem du ihn in diese Fehde packst. Der kam ja raus, hat irgendwie Danhausen hier unterstützt. Da freue ich mich auch so. An seiner Stelle ich auch gedacht, mal, was passiert hier gerade? Das war gar nichts. Und das Match ist auf einer SummerSlam-Card, auf der 5 Matches sind. Ja, stimmt gar nicht. Auf der 6 Matches sind, ist das eines davon.
Ja.
Holy shit, also das geht nicht, Leute. Das geht
nächstes
nicht.
Match war quasi ein Triple Threat. Penta wollte nämlich seinen IC-Title verteidigen gegen Chad Gable. Und am Ende kam noch irgendwie so ein Wutbier-Hund dazu. Da werden wir gleich drüber sprechen. 11 Minuten und ich habe vorhin gesagt, ich sag so, boah, also es gab auf jeden Fall Matches, die gingen zu lang. Also dieses Danhausen-Ding ging knapp 7 Minuten mit Entrance und alles, könnte man ein bisschen strecken können. Auch das Damen-Ladder-Match ging 13 Minuten. Also an den Matches hätte ich wie so eine kleine Maus ein bisschen was weggeknabbert. Und hier das IC-Title-Match, das ging 11 Minuten. Also da hätte ich mich, Nico, auch nicht beschwert, wenn das 15 oder 16 gegangen wäre.
Ja, unbedingt. Es war ein gutes Match, die beiden haben gut harmoniert. Und gerade die Endsequenz, wo ich dachte, okay, der kommt hier aber noch mal raus aus dem Ankle Lock, ne? Hat dann Penta ausgetappt und ich dachte so, Digga, nein, mach da noch, setz noch 5 Minuten Nearfalls dran, weil die beiden können das ja und also Chad Gable hat gewonnen endlich mal und hat mich auch gefreut, dass er gewonnen hat, ne? Er war lange Zeit im Spotlight in der WWE, aber auch bei AAA, hat sich bei den ganzen Luchadors hier entschuldigt, ne? Und auch Penta respektiert ihn, seine Familie war bei der Ringside, ne? War so ein toller Moment. Aber da fehlten mir 5 Minuten. Und was du gerade angesprochen hast, dieser räudige Köter, der da am Ende da hochkam, wo ich dachte, sag mal, ich habe im ersten Moment gedacht, bitte. Hoffentlich ist da kein Wrestler drin in dieser Verkleidung. Aber ich dachte, wer ist denn so schlaksig, ne? Muss ich schon an hier Big Cass denken? Dachte ich, nee, das kann nicht sein. Da ist das nur so ein Werbe-Rootbeer-Pimmel. Sind die noch ganz dicht, so einen Moment zu zerstören? Also, war gar nichts. Match war sehr gut, aber das, also, wow. Da konnte ich auch, war ich wieder einfach nur enttäuscht. Bin ich auf den Balkon gegangen und habe erstmal eine Zigarette geraucht.
So.
Ja?
Okay. Ja. Also, das war ein tolles Match. Chad Gable, jetzt neuer Champion, nach dem großen Erfolg bei AAA, ne, und dieser El Grande gegen El Grande zu erwarten. Mal gucken, wie das weitergeht, denn er hat ja tatsächlich nicht viel Glück gehabt, ist auch hier in seinem Heimatstaat, ne, in Minneapolis, Minnesota, ist er dann eben Champion geworden. Alles erdenklich Gute. Und für uns, Nico, stand an der Stelle noch ein Main-Event an. Und wenn ihr bisher gesagt habt, Mensch, 29 Minuten zwischen CM Punk und Cody Rhodes, das ist ja wie im Flug vergangen. Dann hat die WWE noch einen rausgepackt. Roman Reigns gegen Seth Rollins in knapp 34 Minuten. Das Match an sich war ja gut, aber das Match in 22 oder 24 Minuten wäre natürlich noch deutlich besser gewesen. Letztendlich kam es, wie es kommen musste. Roman Reigns, der sich hier durchsetzt und tatsächlich am Ende, Nico, auch so ein bisschen, die Story scheint jetzt durch zu sein. Also nachdem wir ja schon wochenlang gesagt haben, so ey, also The Shield gab es vor 20 Jahren, vor 12 Jahren haben sie sich aufgelöst. Also ist jetzt mal Zeit, dass wir mit dem Ganzen hier ein Ende finden. Ich habe das Gefühl, die WWE hat es auch am Ende gemerkt und hat dann eben auch hier gerade das Aftermath, was nach dem Match passierte, hat man hier so ein bisschen so ein Closing, ein bisschen so ein Abschluss hoffentlich mit dem Thema geschaffen. Bis zur nächsten Road to WrestleMania, wenn es wieder aufgegriffen wird.
Also, ich, hast du das Match ganz geguckt?
Nein.
Okay, pass auf. Also ich fand es tatsächlich nicht so langwierig wie das CM Punk Cody Rhodes Match.
Die sind halt auch gefühlt beide 5 Jahre jünger noch als CM Punk.
Ja, ne? Genau, genau. Das Einzige, was mich hier gestört hat, war der Anfang. Ich sag mal so, die ersten 5 Minuten, das war mir viel zu lame. Und dieses ganz leichte durch die Crowd brawlen, da ist mir viel zu wenig passiert. Zur Hälfte des Matches, da wurde es richtig spannend. Also da wurden wirklich crazy Aktionen gezeigt. Es wurden Moves von Dean Ambrose, ihr kennt ihn noch, Moxley, übernommen. Ne, diesen Lariat und diesen, ich weiß nicht, ist es der Paradigm Shift, heißt er heute so. Auf jeden Fall wirklich Moves aus dem Repertoire von Dean Ambrose. Ne? Und Seth hatte ja auch diese Maske auf, ne, die Dean damals getragen hat. Ne? Und diese kleinen Hints, ne, auf diese The Shield Storyline, fand ich persönlich ziemlich geil für so ein Main-Event. Das hatte Hauch von WrestleMania-Vibes schon, ne? Ich will jetzt nicht übertreiben. Und am Ende wirklich Nearfall, Referee-Bump, ne? Und es war wirklich spannend und habe ich ganz kurz überlegt, scheiße, gewinnt Seth hier doch. Also so spannend fand ich es am Ende, so die letzten 5 Minuten. Und dann hat Roman den Sack zugemacht und danach gab's trotzdem diesen Respekt und diesen Fist-Bump und zwischen den beiden lag diese Maske auf dem Boden von Dean Ambrose. Und das war mal so ein bisschen Respekt zollen. Ne, den Namen darf man hier ja nicht so nennen. Oder fiel der sogar? Ich weiß gar nicht. Ich sogar
bin mir nicht sicher, ob Michael Cole nicht sogar Dean Ambrose gesagt hat. Ja.
Kann doch ja sein.
Aber Michael Cole übrigens auch eine absolute Frechheit. Also es tut mir so im Herzen weh, dass ich nicht unseren Freund Sebastian Hackel und oder unseren noch besseren Freund, beides unsere besten Freunde, Manu Thiele gehört habe. Aber Michael Cole, da muss man auch sagen, also die Zeit ist vorbei. Nein, also Michael Cole, bitte geh. Also geh im Guten, aber geh. Ja. Es war furchtbar, was der da kommentiert hat wieder.
Finde einen guten Ersatz auch.
Manu Thiele oder Sebastian Hackel.
Das wäre crazy. Das ist super nice. Aber genau, um das abzuschließen, ich hatte da so ein ganz kleines bisschen Gänsehaut am Ende. Ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Also nach diesem Match, dieser Fistbump, dieser Moment, das war für mich Main-Event-Style. Also von daher war ich da positiv gestimmt.
Und das Ende war ein bisschen komisch, ne? Es gab ja, also bevor Roman Reigns damit 3 Spears in Folge auch hier so ein bisschen das Ganze beendet hat, gab's von Seth Rollins. Also ich glaube, das war als erster Stomp, zweiter Stomp und dann vom Ringseil soll der Super Stomp kommen und der geht daneben. Mhm. Aber irgendwie beim ersten Stomp ist Roman Reigns irgendwie schon ausgewichen. Dann hat Seth Rollins einfach nochmal angesetzt. Der ging dann durch. Also es war ein bisschen, vielleicht war es so gewollt, aber das wirkte für mich ein bisschen komisch. Aber ich hatte irgendwie den ganzen Main Event durch das Gefühl, also Roman Reigns ist hier der Papa und Seth Rollins ist der Praktikant quasi. Oh. Und der hat durchgezogen und dann auch am Ende dieses so, pass auf, Roman Reigns steht da, Seth Rollins liegt in der Ecke, Roman Reigns hält so die Faust hin und Seth Rollins darf dann aufstehen und darf ihm auch die Faust geben. Das war für mich so dieses ultimative, okay, das hätte nur noch gefehlt, dass Seth Rollins hier den Zeigefinger in die Luft heben muss.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber Roman hat nun mal diese Attitude hier die ganze Zeit, ne, auch mit seinen Bloodline-Jüngern. Und ich fand, man hat aber in dieser Sequenz nur gesehen, dass Seth zumindest in diesem Moment akzeptiert hat, dass er hier heute der schlechtere Mann war. Das fand ich halt in Ordnung,
das,
ne?
Ja, das war wohl, ja.
Gut, also ich hab gesagt, und ich hab's letztes Jahr, glaube ich, auch schon gesagt, hättest du aus beiden Tagen einen Tag gemacht mit von mir aus 7 Matches, dann wäre das eine gute Veranstaltung gewesen.
Aber das war natürlich noch nicht das Ende, sondern nachdem Seth Rollins den Ring verlassen hat, ging die Musik von The Rock los und du hättest du damit gerechnet,
gar nicht,
dass wir hier noch den Stare-Off zwischen Roman Reigns und The Rock kriegen.
Also hätten wir das im Tippspiel gehabt?
Und das eben auch schon der WrestleMania Main Event dann hier offiziell announced wird.
Ich sag ja Big Time Feeling.
Ne? Das gab's übrigens nicht. Aber ich habe die Time mit meinem Bruder, ich habe so überlegt, was sind die großen WrestleMania Matches und ganz typisch aktuell, ne, weiß man nicht, ob man es bis WrestleMania aufhalten kann, aber Roman Reigns gegen Ober Femi wäre so ein Match. Und dann habe ich überlegt, denk so, ja, und auf der anderen Seite, also Seth Rollins Cody Rhodes gegen CM Punk, wahrscheinlich wird man das nochmal machen. Und dann sagt mein Bruder, aber na, was ist denn mit The Rock? Ne? Das gab doch immer, ne? Also der Film ist immer ein gutes Zeichen. Wenn ein Film von The Rock floppt, dann kommt er eigentlich wieder zurück. Und viele sagen, das ist jetzt vielleicht die letzte Wahrscheinlichkeit, ne? Dass er nochmal irgendwie zurückkommt.
Wird nicht jünger.
Und wenn wir dann mal gucken, ne, auch in das Scheckbuch der Saudis, ne, und dann hast du auf einmal einen The Rock gegen Roman Reigns. Du hast, wie wir heute ja quasi semi-offiziell announce konnten, du hast Brock Lesnar und Undertaker hast du in einem Tag-Team-Match.
Oh,
ne?
Gott, oh Gott.
Dann hast du ja schon relativ
gegen gutes die Rock and Sock Connection.
Oh shit. Unser Freund, das ist die Socke aus der ganzen Sache, der ist ja bei AEW und der hat jetzt, es gibt ja wieder die Ice Bucket Challenge, ne? Unsere hier Rebel Sky, ne? Die von AEW, ja. Die hat ja ALS ist es, ne? Ich weiß gar nicht, wie es ausgeschrieben hat. Deswegen ist ja die Ice Bucket Challenge auch wieder zurück. Und Mick Foley, der hat The Rock nominiert. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so kommt. Wir gucken mal, was auf jeden Fall kommt, ist natürlich immer die Auswertung unseres Tippspiels. Wir gucken mal auf die Top 20. Zwei Plätze runter, die letztjährige Zweitplatzierte von 18 auf 20, Pigone, mit 159 Punkten. 160 Punkte haben die Laura, der Mr. Burns und ich. Das ist der geteilte 17. Platz. Dann kommt der Nico, der MaxPay05 und der Zernex mit 161 Punkte. 163 Punkte haben Shotgun und der Durchspieler, 164 Punkte. Milan, Miracle und Manuel Moser, 165 Punkte. New World Order, 166 Punkte. Kev54, Kev und der Sylas, 167 Punkte. Der letztjährige Gewinner, Roland Reigns. Ich glaube, der zweite Pay-Per-View in Folge, wo er Plätze verliert. Mittlerweile nur noch auf dem sechsten Platz. Was ist da los? In der Roland Reigns Family, 167 Punkte hat er, genauso wie Tops 21, Nummer 74. Und der Joe Wack, yes. 173 Punkte auf dem Bronzeplatz, der Rumpel. Und nachdem der Teki wirklich nicht gut getippt hat, ist der jetzt punktgleich mit dem Timo Torben, also geteilter erster Platz mit 180 Punkten, aber es gibt ja noch ein paar Pay-Per-Views, wobei, wenn wir jetzt so rechnen,
so viele nicht, ne?
Wahrscheinlich nur noch zwei. Money in the Bank und die Survivor Series.
Ja, deswegen habe ich mich ein bisschen geärgert. Also ich habe mich am meisten ärgere ich mich über Baron Corbin, dieser Baron Corbin Tipp, desaströs. Das mit Chelsea Green lasse ich noch durchgehen, aber na gut. Das heißt natürlich für mich in meinem privaten Tippspiel alles richtig gemacht.
Oh.
Ich muss da jetzt noch mal mich ein bisschen anstrengen, ne? Ich muss ein bisschen anstrengen jetzt noch, würde ich sagen.
Muss ich noch ein bisschen, vor allem Stand jetzt, glaube ich, ist meine Prognose erfüllt. Denn ich habe ja prognostiziert, dass ich in zwei von drei Tippspielen vor dir liege. Jetzt würde ich sagen, drei Tippspiele. Das WWE-Tippspiel, das AEW-Tippspiel und die addierten Punkte. Und nachdem ich ja jetzt nur noch einen Punkt hinter dir bin im WWE-Tippspiel,
ja, das wird
allerdings sechs Punkte vor dir bin im AEW-Tippspiel,
das wird nix, Dennis.
Schaut das aktuell natürlich schon gut aus, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Auch aller Tage Abend, Nico, ist noch nicht bei All In. Wir hatten in der Nacht von gestern auf heute hatten wir die große Mexiko-Nacht. Ne? Mhm. Arena Mexico ist das Stichwort. Und da ist auch jemand zurückgekommen. MJF ist wieder da, wie von uns, glaube ich, auch letzte Woche prognostiziert.
MJF ist wieder da und der will sich natürlich, erstmal wieder den Ring hat er sich zurückgeholt, ne? Er hat nämlich Andrade hier auch attackiert, ne? Und ist wirklich fuchsteufelswild. Ne? Er sagt natürlich, pass mal auf, den Titel, den habe ich ja überhaupt gar nicht verloren. Ich habe Kenny Omega eigentlich schon im Sack gehabt, hätte sich hier Will Ospreay nicht eingemischt. Denn das wird ein Fake-Main-Event bei All In zwischen Kenny und Ospreay. Und sein Vorhaben ist nun folgendes: er möchte an dieser Gauntlet Battle Royale teilnehmen bei All In, um sich da natürlich eine Titelchance zu ergattern. Was habe ich gesagt? Das Men's Casino Gauntlet Match heißt es übrigens, ne, hier bei AEW. Ne? Also da möchte er dran teilnehmen, um dann wieder der Number One Contender zu sein. Also er ist wieder da, fuchsteufelswild, braun gebrannt und richtig aggressiv ist er.
Und wir haben ja auch letzte Woche uns drüber so, John Moxley hat so einen Continental Cup angekündigt oder darüber gesprochen und es wusste noch gar nicht, was da überhaupt announced ist. Es wird ein Turnier geben und die beiden Sieger werden dann eben bei All In im Finale gegeneinander antreten und das Besondere ist an dem Turnier, es gibt keinen Turnierbaum. Also es ist eine erste Runde ausgelost und wenn dann die Leute jeweils gewonnen haben in der ersten Runde, dann wird quasi wieder neu ausgelost. Das macht's wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen spannender, ne? Weil sonst gerade bei den AEW-Tournaments oder bei der WWE genauso, da weiß man oft, man guckt auf die linke Seite und weiß so, ah, okay, da wird wahrscheinlich der gewinnen. Und dann guckt man auf die rechte Seite und sagt so, ah, okay, das wird das wahrscheinlich das Finale sein, weil es anders nicht kommen kann. Hier wissen wir, es gibt 16 Teilnehmer. Und
aktuell, das heißt, wenn Mox irgendwie ganz schnell rausfliegt, ist sein Titel schon futsch, ne?
Zum Beispiel. Aktuelle Favoriten, wenn man mal davon ausgeht, dass unser Freund Tony Khan das so bookt, dass natürlich auch Mox im Finale steht. ein Nigel McGuinness ist auf einmal hier auch wieder in diesem Turnier unterwegs. Mhm. Und der im Wembley Stadium gegen Moxley, das hätte natürlich schon was. Also das wäre so aktuell auf den ersten Blick, wäre das so mein Ding gewesen. Die erste Runde übrigens schon ausgelost. Moxley hat's hier mit dem Dschungeljungen zu tun, wo wir auch gesagt haben, so ey, das ist doch jetzt nach seiner Vertragsverlängerung jemand, der vielleicht auch ein bisschen gepusht wird. Also hier sah es danach aus, als würde er in der ersten Runde rausfliegen.
Ja, gegen Mox traue ich ihm das jetzt nicht so zu, aber man weiß es nicht. Wir haben einen neuen Titelträger ja noch bekommen bei dieser Dynamite-Ausgabe, dieser speziellen Grand Slam Mexiko. Und zwar die, wie heißen sie, die Trios-Titel, ne? Die zuvor vor kurzem erst von The Demand gewonnen wurden, ne? Letzte Woche, vorletzte Woche gefühlt. Die haben sie wieder verloren, ne? Gegen Hangman, Adam Page, Brandido und Brody King. Das ist die neuen Trios. Champions. Mal gucken, ob die so lange halten, ne? Bis All-In. Werden wir die drei als Team bei All-In sehen in einem Match? Ist ein bisschen low auch, ja, ne? Also den Hangman da jetzt reinzupacken, ne?
Ich bin gespannt, also dass sie sowohl MJF als auch den Hangman, warum sie das Match nicht gegeneinander machen, werden wir vielleicht irgendwann noch erfahren, aber ich würde sagen, wir gehen nächste Woche noch mal ein bisschen en Detail ein.
Ja,
ich würde an der Stelle natürlich auch schon mal unsere guten Freunde, zum Beispiel Evil Ollie und Dirty Dida auch einladen, denn jetzt sind wir natürlich, ne, der SummerSlam ist vorbei und jetzt sind wir auf der Road to Wembley. Ne? Das heißt, am Sonntag in 3 Wochen, da ist es tatsächlich schon soweit, Sonntag, der 30.8., da findet All-In in London statt. Wir werden vor Ort sein, der Evil Olli wird da sein, der Dirty Deer wird sein, Nico und ich wird da sein, Julia wird da sein, Mona wird da sein, Nicole wird da sein, Stefan Otterpohl wird da sein. Und als unser Freund Bettwäschen Sven, der Kudi, erfahren hat, dass Stefan Otterpohl da ist, ist er komplett ausgerastet. Hat sich so gefreut,
ja,
weil ich bin so mir recht. Nicht sicher, ob die beiden, ich glaube, einmal haben sie sich schon getroffen.
Doch,
aber ansonsten,
sie kennen sich ja.
Ansonsten kennt er auch natürlich großteils die Geschichten, die Legenden, die es da gibt. Und Kutzi wird auch noch seinen Schwiegerpapa, den Folger, mitbringen. Ich sag mal so, auch kein Kostverächter, ne, wenn es um ein flottes Bierchen geht. Also das wird super gut. Hab heute noch mit unserer Freundin Sarah geschrieben und die hat schon gesagt, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Da muss ich noch eine Sprachnachricht von ihr abhören. Sie hat mir nur geschrieben, ich habe mir den Freitag auch schon mal freigenommen.
Also, okay, wer ist dann am Freitag schon da, ist die Frage. Wir noch nicht.
Olli und Dirty Dida sind auf jeden Fall ja den Freitag schon da.
Die
aber vielleicht möchte sie sich einfach entweder A, mental vorbereiten oder B, einfach auch schon 18 Gin Tonic reinknallen, um die Leber ein bisschen anzuwärmen. Ne?
Auch immer gut. Ne? Die muss immer in Betrieb sein, sage ich immer. Ne?
Apropos in Betrieb sein. Nico, wir haben hier ein Bier und ich muss sagen, ich habe es nicht ausgetrunken.
Ich schon. Ich hatte Durst.
Ich lese einmal, jetzt bin ich auf, wo bin ich denn hier? Ich habe hier so eine, ich habe mir zu jedem Bier so eine schöne Produktseite hier verlinkt. Und dabei geht's aber auf jeden Fall nicht. So, Corona. Ich will nichts downloaden, also einfach Schmutz. Nico, wie hat's dir geschmeckt?
Ich muss sagen, bisher das Schlechteste aus den ganzen Bieren, die wir trinken durften. Der erste Schluck, also abseits des Geruchs, fand ich erstmal erfrischend, weil es so kalt war. Und unserer geliebten Skala bis 11, ich muss leider jetzt ein bisschen weit runter gehen. Kann ich nur eine 3 geben?
Ich habe mir lustigerweise auch eine 3 eingetragen. Ich lese mal nochmal vor, was auf der Homepage steht. Corona Cero ist ein internationales Lagerbier, sonnegelb glänzend. Leichte Zitrusnoten, Hefenoten, subtile Maisnoten. Und sie schreiben leicht süßlich-säuerliche Antrunk, gefolgt von einer prägnanten Bittere, leicht und spritzig im Mundgefühl, mäßig bitter und trocken angehend. Trinkt immer nur 3-6 Grad. Also das solltet ihr am besten tatsächlich in den Tiefkühler packen. Ich habe wenig erwartet und als ich das, wie gesagt, mit Rainer da zusammen bei der Tapas-Bar getrunken habe, Tacos-Bar, war ich tatsächlich nicht ganz so enttäuscht wie heute. Aber es ist einfach kein, also das würde ich mir, bei den anderen Bieren habe ich ja teilweise schon so, auch das Weinstefana, habe ich mir schon mal nachgekauft tatsächlich. Aber das hier kann ich nur empfehlen. Also wer heute das hier mit uns zusammen getrunken hat und gesagt hat, pass auf, ich trinke gerne das mit, was die Jungs von Red Star trinken. Ist ja alkoholfrei, ist ja 0,0, also ist nicht wirklich, ist kein Tropfen Alkohol drin. Hier muss ich wirklich sagen, so ein richtig schöner Plätterkorn hätte geholfen.
ja, vermutlich.
Aber das ist wirklich nix. 3 Punkte und ich glaube, ich bin sogar eher gönnerhaft. Das ist wahrscheinlich sogar eher eine 2,5 oder sowas.
Also, ich sag mal so, ich würde es mir nicht nochmal kaufen.
Ja.
Tatsächlich, ne? Und ganz, da muss ich ganz sagen, alle anderen, die wir hatten, da war auch ein Krombacher 0,0 zum Beispiel bei. Da würde ich sagen, das würde ich mir jederzeit nochmal kaufen, wenn das irgendwo eiskalt steht, ne? Also
wir gucken mal auf die nächsten Wochen, Nico. Denn in jeder Folge ist es ja ganz so verlinkt, wenn ihr jetzt sagt so, ey, so lange was erzählt. Ich trinke keinen Alkohol, ich mag auch kein Bier, aber so ein alkoholfreies Bier ist vielleicht was anderes. Was kann bei einem Investment von 1,29 Euro verkehrt gehen? Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel in der nächsten Woche mit uns ein Peroni 0,0 zu trinken, in der grünen Flasche. Wenn wir wahrscheinlich ähnliches Stinktieraroma haben wie hier. Peroni 0,0 wird gerade unheimlich gepusht. Also nicht von Leuten, die sich auskennen, sondern von Leuten, die viel Marketingbudget haben. Und dann, Nico, dann kommt das Duell der Giganten. Übernächste und überübernächste Woche treten sie in 2 Wochen hintereinander gegeneinander an. Bitburger 0,0 Herb und dann Krombacher 0,0 Herb.
Da bin ich gespannt.
Hast du eins der beiden schon mal getrunken?
Nein, beide noch nicht getrunken.
Nein!
Ich bin mir unsicher, ob ich Bitburger 0,0 Herb schon mal aus einer Büchse hatte. Und wo ich, war das nicht das, wo ich meinte, das wäre so unendlich herb?
Erinnerst du mich? Deswegen, du hattest davon was erzählt, aber vielleicht ich weiß nicht, ob es das in der Büchse gibt.
Es gibt aber einen 0,0er. Oder ist es Bitburger alkoholfrei herb? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Patrick Wittig und ich waren in irgendeiner Tanke und haben es da gekauft. Und ich dachte, alter Schwede,
Patrick ist Wittig
das
hatte auch Geburtstag jetzt irgendwann, ne?
Genau, die hatte einmal gehabt, am 30. glaube ich.
Ja.
Ne? Am 30. Ja. Glückwunsch schon mal, mein Lieber.
Herzlichen Glückwunsch.
Naja, ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern, hab aber Bock drauf. Das wird auf jeden Fall cool.
Wir sind sehr gespannt und wie gesagt, in der nächsten Woche, da starten wir dann hier die ultimative Road to Wembley. Vielleicht werden wir es sogar schaffen, in jeder Woche jemanden mal zuzuschalten von dieser Reisegruppe. Das wäre natürlich besonders cool, hier mal den Kutzi zu hören, dann eben mal den Machtschädel zu hören. Vielleicht können wir sogar meinen Bruder zuschalten, der alte Wrestling-Spezi mittlerweile, denn der war ja tatsächlich, muss ich noch mal erzählen, er war es besser als ich, ich glaube mit 6 Jahren oder sowas, zum ersten Mal bei einer WrestleMania. Ne? Also als viele von euch noch mit dem Schnuller im Mund um den Baum gelaufen sind, da war der Alexander schon bei seiner ersten WrestleMania. Und ich weiß noch, das war WrestleMania 25, glaube ich, da waren wir, nicht da war ich vor Ort, da war er nicht mit, aber WrestleMania 25, das war so die Zeit, da ist er auch so langsam Wrestling-Fan geworden und sein größter Held damals, Nico. Weißt du es noch?
John Cena.
Nee.
JBL.
Ja.
Oh, fuck. Ich habe beide gerade vor mir gesehen, auch in dieser Fehde damals, weißt du? Die hatten ja eine, ne? Ja. Und es war nämlich JBL. Ja, tatsächlich.
JBL, ich glaube, gegen Rey Mysterio. Es gab das Match und JBL mit seinem Hut und sowas. Mein kleiner Bruder damals, wie gesagt, 5, 6 Jahre alt, hat er 7 vielleicht, hat das mega gefeiert. Und dann gab es dieses Match, das war JBLs letztes offizielles Match. Das Match ging irgendwie 5 Sekunden und er hat gegen Rey Mysterio verloren. Und mein Bruder hat Tränen geweint, so richtig Krokodilstränen. Das war sehr witzig. Er ist mittlerweile 25 und auch 2,25 Meter groß.
Er ist in Länge gewachsen tatsächlich noch.
Wer mal dann vielleicht auch in London zu ihm gehen möchte und sagen, haha, du hast geheult, als JBL verloren hat, das könnt ihr gerne machen. Ihr müsst euch aber auch auf das Feedback einstellen, yep. Denn der junge Mann, der hat Hände wie Bratpfannen. Also
von dem willst du keinen Job einstecken, sag ich
dir. Der ist nämlich auch dabei, genau. Der hat mit seiner Freundin auch dabei, mit Laura, die auch im Tippspiel extra gut dastehen. Also, glaube ich, müssen wir mal gucken, warte mal kurz. Jetzt gucken wir mal kurz nach, wer das beste Tippspielpaar aktuell ist. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, ob der Rumpel und der Kev54Kev vielleicht auch ein Paar sind. Aber hier zum Beispiel Nico, du und die Pikone. Ihr habt im Schnitt ja 160 Punkte. Laura und Alexander haben im Schnitt 158,5. Also ganz, ganz enges Ding noch. Also welches Pärchen.
Ich habe das Gefühl, dass mir da irgendjemand mal nachtippt hier in diesem Haushalt. Aber dann eigentlich nicht, ne? Letztes Jahr war sie ja auch vor mir, ne? Ja. Also sie reißt dann schon aus, ne? Aber
wenn ihr jetzt natürlich sagt, also ich bin Milan Miracle und ich bin mit Manuel Moser zusammen, wir haben 164 Punkte im Schnitt, dann könnt ihr euch natürlich auch melden, ne? Also vielleicht gibt's hier noch einen kleinen Ehrenpreis. Wir sind durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kauft nicht das Corona-Zerro und nächste Woche geht's hier weiter mit allem rund um den professionellen Ringkampf. Ich bin durch, wir sind durch. Ich sag tschüss. Bis dann.
Die Road to All In, die beginnt. Ne? Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und auch natürlich, was hier bei SmackDown noch passiert. Ne? Wird sich Kevin Owens mit CM Punk direkt anlegen. Ne? Die ganzen Neuzugänge, Big Cass, ne? Becky Lynch, aber auch hier, wie heißt die andere? Stephanie McKay, auch wieder da. Ne? Also viele, viele Dinge, die wir nächste Woche zu bereden haben. Also freut euch drauf. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.